Ja, aber ich glaube, also vielleicht ist es ja auch sowas, was man vielleicht auch mehr wieder fördern müsste. Ne? Mehr wieder so eine Art
Kollektives.
Ja. Sachen werfen.
Naja, nicht. Ich meine ja nicht Klopapier kaufen und werfen, aber.
Flaschen.
Naja, auch wieder vielleicht ist Kino nicht so als diesen leisen, dunklen Raum zu sehen, sondern eben mehr als Eventraum zu sehen.
Indie Film Talk. Dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast. Ich meine, wir sind ja so ein bisschen reingestiegen in die Folge. Mal gucken, was im Schnitt drin bleibt oder was nicht. Ich habe ein bisschen vorher schon auf Record gedrückt gehabt. Und genau, diese Folge ist mal wieder, wie ihr schon im Titel gesehen oder gelesen habt, ist es natürlich unsere Glühwein-Abschlussfolge für 2025. Ich wollte jetzt 26 sagen, ein bisschen in die Zukunft gesprungen. Und wir sitzen hier zu viert. Susanne ist leider heute nicht dabei. Sie wäre aber gerne dabei gewesen. Vielleicht schaffen wir es ja vielleicht noch eine Grußbotschaft mit einzubauen. Ne? Aber genau, ich sitze nicht alleine hier. Nämlich ich habe ein paar Gäste da und ich habe auch die liebe Maria hier.
Hallo.
Sie ist auch wieder mit von der Partie und noch weitere Gäste. Und genau, wir wollen heute mal bei Glühwein, bei Weihnachtsgebäck das Jahr Revue passieren lassen und ja, uns ein bisschen einstimmen auf das neue Jahr und auf unser Staffelfinale.
Es riecht sehr weihnachtlich.
Oder?
Mhm. Ne?
Was haben wir denn auf dem Tisch? Das machen wir ganz gerne bei der Glühwein. Um einmal kurz zu sagen, was wir denn eigentlich heute hier haben.
Was ist das? Veganer Lebkuchen?
Du meinst das doch zu essen, oder?
Ja, richtig.
Und wie heißen die Domino-Steine?
Ne? Ja, stimmt.
Ja.
Das stimmt.
Und Glühwein.
Lustigerweise hatte ich geschrieben Spekulatius, aber das Einzige, was sie nicht gemacht hat, war Spekulatius.
Ich dachte wenigstens Weihnachten.
Nee, ist doch sehr schön. Nee, vielen Dank. Genau, wir haben noch ein bisschen Glühwein da, wir haben noch ein bisschen Punsch da und ja, versuchen hier uns ja die Zeit schön zu machen. Wir haben immer wieder kurz drüber nachgedacht, ob wir das mal auf dem Weihnachtsmarkt machen. Das könnte man vielleicht nächstes Jahr mal probieren. Aber
es ist jedes Jahr aufs Neue kalt.
Ja. Ach so.
Naja, ich denke mir mal so, das Ganze, also und laut. Ne? Also das muss man ausprobieren, ja. Aber ich kann es mir bis jetzt noch nicht so richtig vorstellen.
Ich auch noch nicht. Aber ein Versuch ist es vielleicht mal wert, um zu schauen, was los ist. Bevor wir natürlich weiterreden, lasst uns gerne mal kurz die Gäste vorstellen, die wir noch hier haben, weil die Leute hören euch ja nur, aber die wissen ja gar nicht, wer ihr seid. Stimmt nicht ganz, weil die haben es ja gelesen wahrscheinlich. Wir sitzen hier zusammen mit einmal Editorin Bernadette Marquardt.
Hallo.
Genau. Und wir können gleich dann nochmal detaillierter sagen, was du genau machst. Und einmal der lieben Lena Thiemann, Kamerafrau.
Hallo.
Oder Bildgestalterin. Was ist dir lieber?
Ich würde sagen Bildgestalterin.
Mhm. Dann versuche ich das mir zu merken. Und wollen halt heute so ein bisschen, also das habe ich wirklich vorher schon gesagt, so ein bisschen Richtung Marketing von Filmen schauen und auch ein bisschen, also das so als ein Thema unserer Folge nehmen und schauen, welche Filme oder welches Marketing hat uns vielleicht besonders bei uns hängen geblieben, welcher Trailer vielleicht besonders bei uns hängen geblieben ist. Sind Trailer noch so wichtig für den Film? Und das ist genau das, was ich jetzt nutzen werde, um Bernadette den Ball rüber zu spielen. Weil Bernadette ist nämlich Trailer-Editorin und da kannst du vielleicht genauer sagen, was du da machst. Ach stimmt, ich habe was Wichtiges vergessen. Wie bist du eigentlich zum Film gekommen?
Oh. So, wie viel Zeit haben wir? Also ich war schon immer total begeistert davon, also schon in der Schulzeit, was glaube ich bei vielen ja der Fall ist, dass man fängt dann so in der Schule an, so Filme zu drehen und so. Und genau, und dann habe ich irgendwann beschlossen, so ich möchte das jetzt auch nach der Schule weiterführen. Mhm. Genau, und dann habe ich aber, weil dadurch, dass ich mich sowohl für den klassischen Filmdreh und Filmschnitt interessiert habe, aber als auch für Grafik, Animation, habe ich erstmal eine Ausbildung in 3D-Animation gemacht. Und bin danach aber dann immer mehr in den Schnitt hinein und habe jetzt besonders viel Trailer vor allem geschnitten. Genau, das ist jetzt so gerade mein Fokus, aber bin auch offen für andere Formate und schneide auch gerne Kurzfilme oder alles Mögliche, was mit Schnitt irgendwie umsetzbar ist.
Ja. Schön. Hauptsache, man kann montieren.
Genau.
Schön. Lena, ich gebe den Ball dir mal rüber und frage dich auch nochmal, wie bist du eigentlich zum Film gekommen?
Sehr gute Frage. Ich bin nämlich tatsächlich ohne Fernseher und ohne Handy aufgewachsen, also wenig Bildschirm. Und ich habe im Fach Kunst damals eine Facharbeit geschrieben, also nicht geschrieben, sondern gemacht, und zwar einen Film. und habe gemerkt, okay, das ist voll mein Ding und ich beobachte es sehr gerne und das kann ich einfach sehr gut bei dem Medium umsetzen. Und dann habe ich irgendwann nach ein paar Umwegen eine Ausbildung gemacht beim Südwestrundfunk als Mediengestalterin Bild und Ton. Und danach, mich bei der DFFB beworben und studiere da seit 2019.
Mhm. Schön, also Bildgestaltung.
Bildgestaltung, genau.
Schön. Maria, dich habe ich ja schon gefragt gehabt, ne?
Ja, ja. Die Frage haben wir schon öfter beantwortet. Ja?
Als kleiner Disclaimer für die Leute, die uns das erste Mal hören oder die das erste Mal die Glühwein-Dialoge hören. Genau, die Glühwein-Dialoge sind nochmal besonders als reiner, also ein Plauschgespräch, ein Plausch angelegt. Das heißt, hier werden wir uns vielleicht bei den Themen auch mal ein bisschen verlieren. Aber es ist auch vollkommen okay.
Aber wir finden den Weg immer wieder zurück.
Und du hast gerade von Trailer-Editoren gesprochen gehabt. Und ich finde es ja ganz spannend. Erstmal, wie kam es dazu, dass du in diese Richtung gegangen bist dann? Und genau, was macht es vielleicht diesen Bereich nochmal spannend, was das Editing angeht?
Also ich habe immer schon total gerne Trailer angeschaut. Also auch schon früher, dass ich dann irgendwie, da gerade auch bei DVDs oder so, gab es ja oft dann noch so ein extra mit so Programmvorschau oder so. Und ich habe immer auf diesen DVDs immer da durchforstet und mir das alles angeschaut. Das mochte ich immer schon total gern. Und dann irgendwann, lustigerweise, passt das jetzt gerade sehr gut zu dem Glühwein, weil dann der Film Der Liebe braucht keine Ferien. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Ich bin so froh, dass du darüber sprichst.
Weil diesen Film habe ich irgendwann gesehen. Und dann dachte ich mir so, ah cool, es gibt sogar einen Beruf, wo man das machen kann. Weil das war mir davor gar nicht so bewusst, dass das so eine extra Sparte ist.
Mir auch nicht. Das habe ich auch gedacht, als ich das erste Mal gesehen habe.
Genau, und dann hat es mir irgendwie so einen Gedanken, hat es etwas in mir ausgelöst. Mm. Ich muss irgendwie diesen Weg verfolgen.
Ach, spannend.
Mal schauen.
Könnt ihr kurz erklären, was bei Liebe braucht keine Ferien so ein bisschen, also für die
Darf
Leute.
Darf ich die Inhaltsangabe machen?
Sehr gerne.
Also das ist ein Weihnachtsfilm mit Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet und Jack Black. Und ja, Liebe braucht keine Ferien, der Originaltitel ist schöner The Holiday und spielt halt genau zur Weihnachtszeit und es sind zwei Frauen, es ist ein Liebesfilm, eine romantische Komödie und beide Frauen sind aus unterschiedlichen Gründen irgendwie unglücklich, die eine unglücklich verliebt, die andere trennt sich gerade und die beschließen über die Weihnachtsfeiertage und bis Neujahr irgendwie wegzufahren und gehen auf diese Plattform, wo man so Häusertausch machen kann. Und die eine lebt in der Nähe von London und die andere in L.A. Und die in L.A. ist eben die Trailer, also das ist Cameron Diaz, das ist die Trailer schneidet und so erfolgreich ist, dass sie sich die hübscheste Villa in L.A. leisten kann.
Ist es so bei dir auch?
Natürlich.
Und die beiden tauschen und genau.
Ach, die swappen die Wohnung, das genau. Haus und dann, okay. Genau.
Also die Engländerin, die ist Journalistin, die arbeitet in einer großen Zeitungsredaktion und die ist total unglücklich und hat überhaupt keine Lust mehr auf gar nichts und will einfach da weg und dann ja, kommt sie nach L.A. und wohnt in dieser wunderbaren Villa, kann man nicht anders sagen, mit Pool und mit so einem Raum, wo einfach nur ein riesiger Fernseher ist mit ganz, ganz vielen DVDs. So frühe 2000er-Film, ne? Genau. Und ja, die tauschen und dann natürlich treffen sie doch die große Liebe. Frag mich nicht, warum ich das mit französischem Akzent kann. Vielleicht möchtest du noch was
dazu sagen. Nee, das hat echt ganz gut zusammengefasst.
Genau, das heißt, du kriegst Filme und also Picture-Log-Filme und dann kannst du, oder?
Im besten Fall, ja. Also jetzt gerade habe ich auch einen Film, der ist noch im Rohschnitt. Das ist sehr abenteuerlich, aber man nimmt so das, was man kriegt und versucht dann da das Beste rauszuholen.
Ja, und da vielleicht allgemein, wie siehst du denn gerade da den Trailer-Markt, will ich jetzt nicht übertrieben, aber den Trailer-Bereich, also gibt es da viele, also kann man sich da gut austoben?
Schon, ja. Also es kommt auch immer so ein bisschen auf das Genre an, glaube ich. Mhm. Aber doch, hat eigentlich schon eine große Spielwiese, würde ich sagen.
Guckt ihr Trailer? Die anderen? Ich gucke gerade alle anderen an.
Also als Kind habe ich das exzessiv getan.
Du hast ja keinen Fernseher gehabt.
Aber auf YouTube. Das war ja so meine Flucht. Ja, und jetzt nicht mehr. Nur zufällig eigentlich.
Mhm. Also warum? Absichtlich nicht? Oder?
Also
ich frage gerade, weil bei mir zum Beispiel versuche ich bei Filmen, wenn ich weiß, dass ich in den Film gehe, versuche ich so wenig wie möglich davon zu gucken, weil das Schönste ist ja immer bei Festivals zum Beispiel, ne, Filme zu sehen, die du, wo du eben keinen Trailer davor gesehen hast, und dann gehst du da rein und dann bist du erstmal hoffentlich dann geflasht, weil du dann irgendwie denkst, so krass. Und wenn ich so an Filme denke, die dann halt auch am Ende im Kino laufen, da wäre es manchmal ganz schön gewesen, hätte man den Trailer nicht gesehen. Also gilt für mich dann in dem Fall, ne? Und es ist du für dich jetzt, ne? Aber
naja, ich kann vielleicht die Sache retten. Also ich gucke immer, also nicht immer, aber fast immer gucke ich mir vor den Trailer an, weil ich immer Sorge habe, dass, also zumindest wenn ich nicht weiß, was für ein Genre das genau sein könnte, ob ich das zu krass finde, weil ich gerade auf der großen Leinwand vielleicht mir nicht jeden Film antun möchte. Und am Trailer kann man manchmal ganz gut einschätzen, so wie krass wird's. Natürlich kann man da auch total falsch liegen, weil irgendwelche krassen Szenen natürlich darin nicht vorkommen, aber man hat eine Einschätzung und deswegen mache ich das ganz gerne. Und was ich auch eigentlich, jetzt mittlerweile mache ich es leider nicht so oft, weil ich einfach nicht die Zeit habe, aber eigentlich finde ich das sehr gut, weil ich einfach nicht die Zeit habe, alle Filme im Kino zu sehen, zu wissen, was ist dieses Jahr gelaufen. Und anhand der Trailer hat man zumindest dann, man hat ein Bild im Kopf, man hat einen Namen, man kann es zuordnen. Und wenn jemand darüber spricht, steht man nicht da und denkt so, welcher Film?
Ja.
Sondern das, dafür finde ich es echt super, deswegen finde ich Trailer total wertvoll.
Ich habe eine Frage.
Bitte.
Ist Trailer für euch das gleiche wie Teaser? Weil für mich, also ich schaue Teaser.
Gute Frage.
Weil ich das Gefühl habe, da bekomme ich nicht das Ende verraten.
Ja.
Und wenn ich mir so einen Trailer anschaue und ich denke mir, ah ja, okay, ich weiß, wie es ausgeht, dann denke ich mir, ich brauch's mir auch nicht mal angucken.
Mm. Ja, das stimmt. Manche Trailer verraten auch einfach echt zu viel.
Ja.
Das stimmt schon.
Aber genau, also Teaser sind ja eigentlich mehr so Moods. Also theoretisch ein Mood-Trailer.
Ja, ja, aber genau das liebe ich. Wenn ich so 30 Sekunden ein Bild bekomme, was irgendwie eine Person von hinten begleitet und ich bekomme ein Gefühl, dann denke ich mir, okay, ich will diesen Film sehen und mehr will ich gar nicht wissen.
Ja.
Ich will einfach nur, wenn ich dieses Gefühl fühle, bin ich voll happy, dann in diesen Film zu gehen und ich möchte gar nichts von der Story wissen.
Ja, was braucht ein Trailer? Also, du machst das ja jetzt schon länger und genau, wie gehst du daran an so einen Schnitt und inwieweit kannst du genau vielleicht sagen, hey, weniger Story, mehr Mood, mehr, ne, also genau, wie ist da der Unterschied?
Also der Unterschied schon zwischen Trailer und Teaser, würde ich sagen, Trailer sind ja auf jeden Fall schon mal länger, die gehen ja meistens so bis 2 Minuten und so ein Teaser geht dann vielleicht so 30 Sekunden oder so und der deutet ja dann wirklich nur an und beim Trailer ist man noch ein bisschen inhaltlicher. Also ich persönlich mag auch lieber die Trailer, die nur so eine Stimmung verbreiten, nicht so viel Inhalt haben, aber man muss natürlich dann immer in Zusammenarbeit mit Verleih, Regie und wer da sonst noch alles mitspricht, da hat man dann immer so, muss man dann immer so ein bisschen abwägen, so. Sie wollen natürlich, dass die ganzen schönen Szenen drin sind. Gleichzeitig sollte man aber natürlich auch nicht zu viel verraten. Und da muss man immer so einen Mittelweg finden, was nicht ganz so einfach ist.
Ja.
Aber jetzt habe ich die Frage vergessen. Ja,
genau. Wie gehst du denn an so einen Schnitt ran? Also wenn du jetzt zum Beispiel, du hast ja gerade gesagt, du hast gerade ein Projekt auf dem Tisch ne, und du kriegst den zugeschickt, suchst du dir erstmal die Beauty-Shots oder kriegst du erstmal die Anweisungen von der Regie und vom Verleih, wo steht, okay, bitte diese Shots, die will ich unbedingt drin sehen. Oder die sind die tollen Shots, die drin vorkommen sollen. Wie geht man da vor?
Das kommt meistens erst so nach dem ersten Rohschnitt, würde ich sagen, dass sie dann sagen, oh, die Szene habe ich jetzt aber voll vermisst, die soll noch rein.
Ah, okay.
Oder so. Und dann vielleicht am Anfang sagen sie vielleicht so grob irgendwie, welche Zielgruppe oder so, kann zum Beispiel der Fall sein, dass sie dann sagen, oh, wir möchten gerne die Zielgruppe erreichen. Oder gerade bei so Dramen, die Dramen sollen nicht zu schwer dargestellt werden, sondern ein bisschen leichter oder so. Genau. Aber dann, sonst bin ich eigentlich meistens ziemlich frei. Und dann muss ich dann ein bisschen so mich entscheiden, so, wo sehe ich jetzt so die Stärken im Film.
Ja.
Und dann genau irgendwie so einen roten Faden finden.
Das ist spannend. Aber das heißt, du darfst am Anfang erst so eine Art Rohschnitt zu machen, so einen Assembly Cut den liefern und sagen, okay, das ist erstmal das, was ich jetzt erstmal da drin sehe.
Genau.
Genau. Und dann und kriegst du da aber schon mit, wer die Zielgruppe ist oder denkst du dir das dann einfach nur dabei?
Also je nachdem, ob sie mir das vorher sagen oder nicht, muss ich mir das dann selbst zusammenreimen oder manchmal nehme ich auch einfach mich als Zielgruppe so ein bisschen. So, was finde ich jetzt eigentlich spannend?
Ja.
So ein bisschen. Und dann, wo sehe ich so die Stärken im Film oder halt auch welche Stimmung möchte ich gerne rüberbringen und dann vielleicht noch so ein paar O-Töne, dass man nicht komplett irgendwie im Nichts steht und überhaupt nicht weiß, worum es geht.
Ja.
So als so kleine Orientierung. Und dann kommt meistens eh noch irgendwie, ah, aber der O-Ton war noch total toll. Oder das versteht der Zuschauer nicht, wenn das fehlt. Und genau.
Spannend. Gibt es Unterschiede zwischen deutschsprachigen und internationalen Trailern? Und wenn ja.
Es wird ja teilweise ein neuer Trailer geschnitten, wenn zwischen deutscher Film ins Ausland geht. Ich weiß noch, bei Toni Erdmann war das, glaube ich, so, dass da ein amerikanischer Trailer geschnitten wurde. weil es ein anderes Publikum ist.
Mhm. Gefühlt ist es actionhafter, oder? Also so aus Amerika, die Trailer sind gefühlt Action und man braucht irgendwie eine Sensation. Mhm. Und in Deutschland ist das ein bisschen gemütlicher, habe ich das Gefühl.
Das kann ja sein. Also ich frage mich auch gerade, also ich habe nämlich, wir haben für die Vorbereitung dafür, habe ich nochmal aufgeschrieben oder euch allen geschrieben, naja, vielleicht irgendwie zwei Trailer raussuchen, die ihr besonders spannend findet oder wo ihr, oder nicht nur Trailer, ich habe gemeint, so das ganze Marketing um einen Film herum. Und da fiel mir auch auf, dass sowas wie Musik ja auch, also in Deutschland nicht so, also habe ich noch nicht so oft gesehen, das kann mich gerne bei der Let korrigieren, dass man da Musik, der Einsatz von Musik mit Bild gar nicht so stark genutzt wird. Klar, es klimpert immer was dahinter. Aber dass man halt wirklich sagt, hey, der Rhythmus von der Musik wird genutzt oder vielleicht diegetische Musik, also irgendwie Musik von den Szenen, die man da sieht, die dann halt irgendwie in den Trailer übergehen, um dann einfach einen Vibe am Ende oder so einen Mut zu geben. Ne? Also bestes Beispiel wäre vielleicht sowas wie Baby Driver oder so, wo es ja sehr stark um Musik geht, ne? Oder um Klang. Oder anderes Beispiel wäre vielleicht auch sowas wie Star Wars, wo ich dann auch lange schon auch wieder so raus war und dann kam irgendwie Rogue One und den Trailer habe ich dann gesehen und dann haben die da sehr stark mit so einem Alarmsound gespielt, ne? Was sie super gut gemacht hat, was einfach extrem viel Lust gemacht hat auf den Film einfach, ne? Also der, glaube ich, im Film, ihr habt dann wirklich im Film darauf geachtet, wann kommt diese Stelle, wo das so eingeht, aber das gab es natürlich nicht, das war jetzt wirklich nur für den Trailer. Und das fand ich spannend und das fehlt mir manchmal so ein bisschen aus Deutschland. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht, vielleicht.
Also ich würde sagen, die Musik ist hier genauso wichtig. Nur es kommt, glaube ich, hier nicht so häufig vor, dass extra Musiken für den Trailer komponiert werden. Also in Amerika, da komponieren die manchmal nur Musik, um dann im Trailer zu benutzen. Krass. Und hier muss man sich das halt so ein bisschen aus Bibliotheken meistens zusammensuchen oder eben dann die Musik aus dem Film, was natürlich dann freue ich mich immer wahnsinnig, wenn ich ein gutes Lied im Film habe, was ich benutzen darf oder so. Sonst muss ich halt immer irgendwas suchen, was ich dann denke, das dazu passt.
Mhm. Genau. Okay. Kommt natürlich mit den Marketing-Budgets, ne, wieder zusammen wahrscheinlich.
Genau, das kommt dann auch dazu. Das ist dann manchmal sehr traurig, wenn man ein cooles Lied gefunden hat und dann heißt das, nee, du musst leider doch das billige Lied nehmen. Oh nein.
Du musst das billige Lied.
Naja, die Preissprünge sind teilweise enorm, ne?
Für so einen Song meinst du? Oder für,
ja, je nachdem, was ist. Also wenn es irgendwie was Berühmtes ist, dann sind die Gerechte ja wirklich astronomisch.
Mm. Und das macht echt wahnsinnig viel aus, die Musik im Trailer. Also die kann den ganzen Trailer verhunzen, wenn man da plötzlich dann ein anderes Lied vor die Nase gesetzt bekommt.
Oder, auch, wenn du den Schnitt schon gemacht hast, dann musst du den ja komplett neu machen, wenn du die Musik wechselst, oder?
Ja, das ist auch immer das Tolle, wenn es dann irgendwie heißt, so, ach, wir finden den Schnitt eigentlich total super und so, nur, ach, ändert doch mal schnell die Musik dahin.
Ja. Klar, kein Problem.
Genau. Habt ihr denn Beispiele für ein gutes Marketing bei Filmen? Oder Serien, ist es egal, wo ihr gemerkt habt, boah, das hat durch das Marketing euch irgendwie Lust gegeben auf diesen Film oder diese Serie.
Dieses Jahr vor allem, oder?
Ja.
Also ich muss gestehen, ich habe mir zwei Sachen überlegt, die ich beide nicht, doch, das eine habe ich gesehen, das andere habe ich nicht gesehen, aber es hat meinen Instagram-Kanal komplett geflutet. Und zwar Die My Love. Ich habe so viele Clips und Teaser und alles Mögliche gehabt und auch irgendwie so Behind the Scenes. Und dachte mir, wow, okay, das Marketing funktioniert bei mir auf jeden Fall.
Mhm.
Und ich bin nur so ein bisschen so ein Schisser, deswegen habe ich mir den Film noch nicht angeguckt.
Also ich habe gehört, dass der, anscheinend der Trailer, da wurde alles reingehauen, damit es möglichst psycho und absurd aussieht. Und in Wirklichkeit ist der Film total langsam. Und also dieser Typ, also ein Freund von mir, der hat den geguckt und der meinte so, ich schwöre dir, die haben diesen Trailer gemacht, um die Leute ins Kino zu kriegen. Und dann waren sie so, jetzt haben wir euch, jetzt zieht euch das rein. So. Weil es anscheinend einen ganz, ganz anderen Pace hat. So. Also gar nicht wie im Trailer. Ich kann es nicht bestätigen, ich habe es nicht geguckt, aber das fand ich ganz spannend.
Was ja auch wieder schlecht sein kann, ne?
Also ja, wenn die Leute total. Genau. Weil dann hat es ja nicht das Zielpublikum erreicht. Oder man wollte halt die Leute reinkriegen, wo man sagt, ja, die kommen bestimmt nicht, die müssen wir anders kriegen.
Mhm.
Also das könnte man sich da jetzt...
Ne, oder hat halt enttäuschte Leute, weil am Ende gehen die ja raus mit, das ist ja nicht das, was ich will.
Und die es vielleicht gut finden, nämlich du, gucken sich das nicht an und denken, die ist zu krass.
Exakt.
Ja. Das habe ich tatsächlich was Ähnliches gedacht zu dem Trailer von diesem Sorrentino-Film. Der dieses Jahr, zumindest in Deutschland, der ist von 24, aber der kam dieses Jahr in die Kinos irgendwann im Frühjahr, Partenope. Und der war aber auch schon auf Netflix, war ja in Italien, nach VPN. ich glaube, im deutschen Netflix ist es nicht, aber Auf jeden Fall kam der in Deutschland in die Kinos im April und habe ich auch den Trailer geguckt und ich kannte den Regisseur und wusste, dass ich an sich seine Filme nicht so schlecht finde. Manche fand ich so lala, aber so im Prinzip entspannender Regisseur. Und dann habe ich den Trailer gesehen und ich dachte, das ist irgendwie alles sehr oberflächlich. Und was dem Film auch vorgeworfen wurde, ist, dass es wie eine lange, schöne Werbespot ist, weil es alles so total glatt polierte Bilder sind. Eine unfassbar schöne Frau, unfassbar schöne Orte und so weiter und so fort. Und alles, was der Trailer zeigt, ist auch so oberflächlich. Wenn man den Film guckt, ist man ziemlich überrascht, weil es da eine Facette dieser Hauptfigur gibt, die absolut gar nicht vorkommt im Trailer. Und auch ein Protagonist eigentlich. Sie studiert an der Uni und ihr Professor ist ein sehr, sehr wichtiger Player in der ganzen Geschichte. Und der kommt einfach wirklich nicht vor. Und man sieht sie nicht einmal im Trailer als Studierende, wo sie halt wesentlich mehr Klamotten anhat. ist einfach so. Und der Film hat wirklich extrem viel Tiefgang und ich habe diesen Film geliebt, also gegen alle Kritiken, der wurde ja wirklich zerrissen und ich stelle mich trotzdem dagegen und sage, ich liebe diesen Film und ich habe auch meine Gründe dafür, aber so der erste Einblick durch den Trailer, der könnte komplett dieses Bild bestätigen, dass es einfach extrem oberflächlich ist.
Aber deswegen fandest du den Trailer gut?
Nee, ich habe ihn mir genau, und ich habe den Trailer gesehen und dachte, der Trailer sieht sehr oberflächlich aus, aber der Regisseur ist nicht schlecht. Okay, ich guck's mir mal an. Ah. Und da war ich extrem überrascht. Also ich habe das wirklich, das war aber gleichzeitig, ich weiß gar nicht, ob ich es so schlecht finde, weil dadurch war das Filmgucken auch eine totale Überraschung. Und das meintet ihr ja vorhin, es ist nicht schlimm, wenn alles vorweggenommen wird. Das wird auf jeden Fall nicht der Fall sein. Also da wird nichts vorweggenommen, was wirklich bewegend ist für den Film. Aber es könnte eben auch Leute abschrecken, die sagen, keine Ahnung, Sorrentino kenne ich nicht, nee, ist mir zu oberflächlich, guck nicht an. Also halt wie man es nimmt. Ne? Ich glaube, dass jeder reagiert da irgendwie auch ein Stück weit anders drauf. Deswegen ist es wahrscheinlich auch super schwer, den Job gut zu machen und immer in der gegebenen Situation die richtige Entscheidung zu treffen.
Ja, und dann den Geschmack zu treffen von möglichst vielen Menschen irgendwie.
Genau. Und oder beziehungsweise von der Gruppe, die es ansprechen soll. Manchmal, also es sind viele Menschen natürlich, die man erreichen will, aber zum Beispiel so ein Arthouse-Publikum erreichst du ja wirklich ganz anders. Und das ist vielleicht auch nicht die absolute Mehrheit der Menschen. Also entscheide ich mich jetzt für das Arthouse-Publikum, für die der Film bestimmt ist, oder will ich jetzt alle anderen erreichen, die dann reingehen und enttäuscht sind, weil es war jetzt zu arthausig? Ja.
Aber ist das vielleicht auch ein Problem unserer Zeit jetzt gerade, dass man, also mir fällt gerade das ein mit dem, ihr wollt ja nicht alles erfahren in dem Trailer. In den 90ern waren die Trailer ja ganz anders geschnitten. Da war es ja schon so, dass du halt, du hast sogar noch einen Erzähler, der dir noch genau erzählt, was da passiert. Und du hast ja deswegen Lust bekommen, in den Film zu gehen. Du hast ja nicht gesagt, nein, ich möchte nicht gespoilert. Wir haben ja jetzt durch Netflix und Co. haben wir ja so eine, ich möchte nicht gespoilert werden und deswegen habe ich dann keine Lust schon auf den Film, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe jetzt schon alles gehört, wie die Geschichte ist. Geht mir ja genauso. Aber ist es vielleicht jetzt einfach eine Zeit, dass wir jetzt so gepolt sind, weil vorher scheinbar hat es ja auch funktioniert, auch wenn man gespoilert wurde in gewisser Weise. Auch viel, also jetzt möchte man mehr dieses, so wie du, also ich weiß nicht, man kann natürlich für alle reden, ne? Also jetzt habe ich auch das Gefühl, dass man lieber so einen Mut möchte, so ein Gefühl von dem Film, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, ne? Man muss ja Lust dafür bekommen, aber auch so ein bisschen, dass ich sage, okay, das spricht mich an, weil der Vibe passt, weil ich habe auch lustigerweise auch so ein Beispiel wie ihr, Longlegs, das war 2024, aber lief ja auch so ein bisschen dieses Jahr. Da war es ja so, ich weiß nicht, ob ihr davon mitbekommen habt, Longlegs ist auch wieder etwas düster. Das muss ich auch sagen. Ich habe das Gefühl, dass viele Horrorfilme sehr gut mit Trailern arbeiten, also auch irgendwie, egal in welcher Form, also das Marketing für, also sehr spannend sich überlegen, wie sie das vermarkten können. Bei Longlegs haben die es so ein bisschen wie Blair Witch Project gemacht, dass sie halt 6 Monate vorher, bevor überhaupt der Release war, hat Neon ist der Verleih, die haben so ein Video, wo einfach nur ein Bild zu sehen ist, die Kamera fährt ran und du hast so einen Polizeianruf, ne, wo jemand dir bei der Polizei anruft, dass irgendwas passiert ist, so. Also nur das, ne, und die Kamera fährt ran. Ich erzähle jetzt nicht, was passiert, aber genau. Genau. Und das ist so als kleiner Hin. Ne? Dann kamen immer so kleine Zeichen noch dazwischen und wo man anfangen kann, sich da ein bisschen auf die Suche zu begeben. Also ein bisschen, wir haben vorher, bevor wir hier reinkommen, sind über Escape Room gesprochen. Ne? So ein bisschen, dass die Zuschauer, das heißt wirklich eine Zuschauerbindung irgendwie geschafft. Dass
jetzt fragen sich alle, in was für einem Studio wir sitzen.
Überall Zeichen an den Wänden.
Bei Hofomalen.
Genau, wenn ihr wissen wollt, in welchem Studio wir sitzen, müsst ihr bei Instagram vorbeischauen. Da gibt es Fotos davon. Nee, genau, und das war so, so als Hint gestreut, ne? Keiner wusste, ist es ein Film, ist es, also wenn man Neon kennt, dann weiß man, okay, so wie A24, dann weißt du, okay, das ist eine Produktion, ein Verleih, aber wenn du es nicht weißt, die haben es dann auch schön über Social Media gestreut und so, das heißt, Leute, das ist einfach nur in die DM oder die Nachrichten geslidet und die haben einfach nur gesehen, so, krass creepy, ne? Die Leute, die es interessiert haben, weitergeguckt, die anderen haben dann halt abgeschaltet wahrscheinlich. Schöne Auslese gemacht. Und dann halt ein paar Monate später, dann kam so ein Trailer dazu, die haben auch noch Billboards ausgehangen, auch mit so ein paar Codes und sowas. So eine Schnitzeljagd gemacht, so Webseiten gebaut, ne, wo du dann wirklich so, wenn du diesen Code schaffst zu enträtseln, gibt es einen Link.
Wow.
Dann kommst du wirklich auf eine Seite, der wurde natürlich dann auch schön geteilt von Leuten. Also dadurch einfach eine Stimmung gemacht für den Film, dass... Also das war so groß, dass der Film das gar nicht mehr liefern konnte, also was für eine Stimmung dafür gemacht wurde. Ne? Und dazu kam noch, Nicolas Cage war Mitschauspieler und die haben ihn natürlich auch mitpromotet, als Nicolas Cage ist mit dabei. Der war sehr, sehr wenig dabei. Das heißt, da waren die Leute dann natürlich auch wieder nicht so ganz happy damit. Das heißt, auch wenn der Film, das finde ich so spannend daran, weil auch wenn der Film so richtig gut war oder gut ist, trotzdem konnte er dem nicht mehr gerecht werden, weil eben diese ganze Welt, die da drum aufgebaut wurde, so groß geworden ist, dass der Film das gar nicht mehr liefern konnte. Ne? Und, aber die haben halt so viel, also die haben halt nicht verraten, aber die haben halt sehr viele Hints gesetzt, wo man halt so viel schon über diese Geschichte oder über die Personen mitbekommen kann. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, dass auch wieder vielleicht für unsere heutige Zeit, vielleicht ist sowas ja auch spannend. Ne? Also es ist auch, also es ist aufwendig, auf jeden Fall.
So ein bisschen multimedial auch.
Ja,
ne?
Genau. Ja. Aber auch einfach nochmal anders. Also ich glaube, da geht es, vielleicht ist ja immer so diese Aussage mit, wenn es um Marketing geht oder Trailer geht und Co., denn ja, wir haben ja natürlich viel geringere Budgets als in Amerika. Aber ich glaube, es geht vielleicht darum, kreativ mit dem Thema umzugehen. Also zu überlegen, welche Möglichkeiten haben wir denn, die Leute zu erreichen, die wir erreichen möchten. Also eben nicht nur über ein Plakat aufzuhängen, ne? Und dann zu hoffen, dass die Leute halt dann das Plakat sehen und dann halt ins Kino rennen. Also, ja.
Ich glaube, was auch richtig gut funktioniert, sind so Instagram-Memes, die dann so, oder generell Social Fall. Media, ne? Ich kann mich total gut erinnern, ich hatte noch nicht Parasite geguckt und der kam, glaube ich, 2019 raus, irgendwie so. Und dann war 2020 die Pandemie und überall kursierte dieses Meme, wie du dir 2020 vorgestellt hast und wie es ist. Und das war mit zwei Bildern aus Parasite. So die Frau, die sich vorstellt, dass sie sich einen gemütlichen Abend auf dem Sofa von denen da macht, weil die alle weggegangen sind und dann das nächste Bild, wie sie durch Schlüsselloch guckt und da steht diese Frau vor der Tür, die jetzt irgendwie zu ihrem Mann möchte, der da unten versteckt ist. Das war
mitbekommen, okay.
Ja, ich habe es irgendwie überall gesehen und war so, okay, ich muss diesen Film gucken. Alle reden sowieso darüber und deren Instagram-Seite war auch extrem gut. Also die war komplett durchdacht, weil die sozusagen mehrere Posts haben ein Bild ergeben, so dieses sehr krasse, was so Influencer normalerweise auch ganz viel machen. Das war bei denen sehr, sehr durchdacht.
Vielleicht machen auch so mystische Filme, also Parasite ist jetzt kein mystischer Film, aber mysteriöse Filme.
Mysteriös, ja.
Vielleicht machen die es auch einfacher für, also ich überlege gerade nur laut.
Für Trailer.
Für Trailer, weil du halt einfach was hast, was irgendwie so ein bisschen dieses,
die Stimmung,
die Leute wollen es rausfinden, was da jetzt hinter steckt oder sowas, was vielleicht bei einem historischen Drama vielleicht ein bisschen schwieriger.
Aber, ja, das habe ich mir aber auch gedacht bei Horrorfilmen. Da lebt ihr davon, dass du das Ende nicht kennst. Das heißt, ich glaube, da wollten die auch vor 20 Jahren das Ende noch nicht verraten.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, deswegen funktionieren Horrorfilm-Trailer auch ganz anders. Also es ist nicht so, dass ich mir die ständig anschaue, aber so stelle ich mir das vor.
Ja.
Dass das allein vom Genre einfach schon anders funktioniert.
Ja, da kann man auch so viel mehr so mit Effekten noch spielen, so Sounddesign und das Ganze.
Ja.
Also ich dachte auch jetzt, als du meintest, wir sollen uns überlegen, welche Trailer wir besonders schön fanden, da hatte ich auch an einen Horrorfilm-Trailer gedacht von Weapons. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Und der ist auch sehr, der beginnt so ganz langsam mit so einem, mit einem Kind, was so ein bisschen die Geschichte erzählt und so ganz ruhig. Und plötzlich beginnt dann so ein rhythmischer, leicht spannungsgeladener Ton und das wird immer intensiver. Und am Schluss.
Das ist nicht mein. Also ich find's gut, also künstlerisch, aber ich habe immer so Schiss.
Ja, also ich fand es auf jeden Fall sehr schön umgesetzt, weil so ganz minimalistisch und dann am Schluss kommt nur so ein Bilderteppich aus diesen ganzen spannenden, gruseligen Szenen.
Ja.
Und das endet dann auch wieder, dass das Kind dann die Geschichte so zu Ende erzählt, also nicht zu Ende erzählt, sondern eigentlich sagt, jetzt beginnt die Geschichte, ist so der Schlusssatz von dem Trailer. Und das fand ich irgendwie so einen hübschen Rahmen und irgendwie ja, ganz schön gestaltet.
Ich finde, ganz ehrlich, ich finde Kinder in Horrorfilmen eh immer am gruseligsten.
Total.
Ich sehe tote Menschen.
Und das ist auch gutes Marketing, weil ich habe diesen Film nicht gesehen. Und ich kenne dieses Zitat.
Hast du noch nicht gesehen?
Nee.
Okay.
Das gehört zu diesen Filmen, die ich einfach nicht.
Gut, also der Film ist ja wirklich auch einer der. Jetzt kennst du das Zitat und weißt wahrscheinlich auch was, wo.
Ja, also ich weiß, dass der Junge halt Stimmen hört oder Dinge sieht, die andere nicht sehen können, oder?
Okay, dann weißt du noch nicht, dann kannst du den Film noch gucken.
Okay. Was ist, wenn ich das nicht tue?
Das ist auch okay.
Kann man so einen alten Film auch nicht spoilern?
Doch, kann man. Hättest du ihn jetzt gespoilert, hätte ich das jetzt drin gelassen.
Ach so, okay.
Aber du hast ihn ja glücklicherweise noch
nicht. Du kannst
es
ja noch machen. Jetzt bin ich doch neugierig.
Habt ihr ihn alle gesehen?
Also bei Horrorfilmen bin ich komplett raus.
Okay. Ja, na, so wie ich halt. Ne?
Ja. Sixth Sense?
Auch nicht, nein.
Ach, okay. Na gut, dann lasse ich den so.
Ist, okay. Ist, ja, ich bin überrascht. Ich dachte, dass alle ihn gesehen haben, außer ich.
Okay, dann lassen wir das so stehen. Bernette, hast du einen Film mitgebracht? Einen Trailer mitgebracht?
Also einen, den ich noch gut fand.
Ja.
Genau, diesen Weapons-Trailer, ja, der hat stimmt. mir so gut gefallen. Und jetzt einen anderen, den habe ich erst, glaube ich, vor 2 Wochen gesehen. Den fand ich auch so ein ganz anderes Genre. Jetzt ist eine Komödie, das heißt, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke. Mhm. Habt ihr den gesehen?
Nee, noch nicht.
Also der läuft auch erst nächstes Jahr an, aber jetzt ist der Trailer schon draußen. Und der hat mich irgendwie sofort neugierig gemacht. Und ich fand das irgendwie ganz spannend, weil der Trailer geht auch über 2 Minuten, also ist so relativ lang. Und hat auch ganz viele Musikwechsel drin und ganz viele verschiedene Stimmungen. Aber er schafft es dann trotzdem, dass das alles so schön zusammenhängt und irgendwie, man hat trotz der Länge auch nicht das Gefühl, dass er schon ganz viel spoilert. Also es kommen zwar sehr viele Szenen vor, aber irgendwie hat es bei mir zumindest als die Person, die den Film noch nicht gesehen hat, den Eindruck erweckt, dass da noch ganz viel mehr passiert und dass es einfach ein Film mit ganz vielen lustigen Facetten ist. Und es geht so ein bisschen um einen, der in eine Schauspielschule kommt und dann da ganz viel verrückte Sachen erlebt. Genau, also nochmal grob als Hintergrund. Yeah. Genau.
Das klingt schon eher nach etwas, was ich gucken würde.
Voll. Und dann sagt er, ich sehe tote Menschen.
Ja, kommt auf die Stimmung. Also immer der Ton macht die Musik, ne? Kann auch lustig sein.
Das stimmt, ja. Aber sind Trailer allgemein, also jetzt auch nur vom Gefühl, habe ich auch das Gefühl, dass Trailer recht länger werden. Also irgendwie, also gut, die Filme werden auch länger, aber dass Trailer auch länger werden, also auch mehr Raum brauchen. Vielleicht auch durch die, jetzt wäre es vielleicht der Gedanke, vielleicht eben durch den Rahmen, den die jetzt haben. Also vorher war es im Fernsehen, ne, da hast du halt oder vor einem anderen Film, da hast du halt ein ganz klar gestecktes Zeitfenster, was du da hast. 1,5 Minuten, sagen wir mal, keine Ahnung. Um halt als Werbung dann irgendwie reinzuholen. Jetzt hast du halt YouTube, wo du halt theoretisch so lange machen kannst, wie du möchtest und dann dadurch halt vielleicht auch mehr spielen kannst. Ne? Also egal mit kürzeren Sachen, wie was ich meinte mit diesem Longlegs-Beispiel, oder eben mit 5-Minuten-Trailer jetzt übertrieben, aber sowas in der Art. Ne, weil was auch immer wieder passiert, ist ja auch, dass sie manche Szenen rausnehmen und sagen, okay, das ist jetzt so ein bisschen Bewerbung für den Film. Besonders bei kleineren Independent-Projekten ist es ja oft so, dass dann halt gesagt wird, okay, wir nehmen einfach eine Szene, die vielleicht ein bisschen ausschlaggebend über oder so ein Gefühl gibt für den Film. Was ich auch gar nicht so schlecht finde, ganz ehrlich gesagt.
Also ich stehe da auch eher drauf tatsächlich, als auf so eine Nacherzählung.
Mhm.
Wäre das nicht wieder ein Teaser?
Ja, so ein längerer Teaser ist das für mich auch, ja.
Aber ich finde halt, genau, weil einfach du hast halt eine schöne Szene, wo du denkst, okay, du kriegst vielleicht was von dem Charakter mit, vielleicht noch ein bisschen was von den Nebencharakteren, die da rumrennen, Antagonisten oder was auch immer, ne, und du hast halt die Welt, die du irgendwie so ein bisschen dargestellt bekommst, ohne irgendwie zu verraten, ne,
was so wie hier. Die Vorschau bei Netflix immer.
Ja,
das sind ja auch immer nur so.
Stimmt.
Mhm. Ja,
also man ist mitten im Film irgendwie und.
Aber sind die gut? Die sind nicht so gut.
Nee,
ne?
Meistens nicht.
Ich glaube, weil die automatisch hergestellt werden. Ja. Ich glaube, die werden nicht kuratiert.
Ah.
Weiß ich nicht. Das kann mich jemand verbessern. Aber ich glaube, die werden eher. Weiß ich nicht, keine Ahnung, wie gesagt. Aber wäre lustig zu wissen. Aber weil die sind eben nicht so gut. Da habe ich immer das Gefühl, dass sie halt irgendwo einsteigen, wo ich dann nicht unbedingt dadurch Lust bekomme, kriege dafür. Ne? Und wenn du es jetzt irgendwie genau so ein Independent-Projekt hast, dann ist es wirklich eine Szene, wo du denkst, so, ja, cool. Jetzt habe ich irgendwie Bock auf den Film, ne? Und dann guckst du halt, hoffentlich findest du den Film irgendwo.
Man ist dann schon so drin und dann will man auch weitergucken.
Ja, genau.
Ja, das stimmt.
Das finde ich eigentlich ein ganz guter Weg.
Mir ist noch was so gekommen, ja, und zwar so früher, wenn ich früher so, sag ich mal, vor so 15 Jahren oder so Trailer geguckt habe, war das für mich eher so ein Abschätzen, okay, für welchen Film gebe ich Geld aus, um ins Kino zu gehen? Und das war irgendwie eine ganz andere Motivation früher, Trailer zu gucken, da habe ich mir die auch wirklich angeguckt, um zu wissen, was passiert. Und dann, wenn ich im Kino war, dann habe ich mich gefreut, die Bilder wieder zu entdecken in dem Kino.
Mhm.
Und das hatte irgendwie eine ganz andere Funktion bei mir damals. Irgendwie.
Ja, jetzt, wo du das sagst als Kind, geht es mir gleich auch so.
Ja.
Ja. Weil man, dieses Wiedererkennungsding ist ja als Kind noch viel, viel wichtiger.
Voll.
Merke ich auch bei meiner Tochter, dass sie es einfach total mag, auch einfach wieder die gleichen Sachen zu gucken und dass sie sich daran erfreut.
Ja. Aber es geht vielleicht auch ums Geld, ne? Also auch dieses, du gibst, also du guckst einen Trailer, ich meine, jetzt hast du Netflix und Co., ne? Aber sonst, ne, du gehst ins Kino, du überlegst, besonders heute, vielleicht auch heutzutage gar nicht so weit weg für die Leute, die vielleicht nicht in der Filmbranche irgendwas zu tun haben, zu sagen, ich entscheide mich ja jetzt irgendwie, was für einen Film ich schauen möchte dieses Jahr. In Deutschland gucken die Leute 1 bis 2 Filme im Jahr, nur sehr wenig. So, und 1 bis 2 Filme, dann entscheidest du natürlich genauer, was für einen Film du jetzt ausgibst. Und wenn du jetzt auch noch vielleicht Familienfilme dir angucken möchtest, wo du mit der Familie reingehst, mit 2 Kindern oder vielleicht mit Freunden, ne, das ist alles sehr teuer. Ne, und dann überlegst du natürlich 2-mal, welchen Film du dir wirklich anschaust. Und da ist natürlich so ein Trailer. Vielleicht da so ein Ausschau, oder es muss ja auch nicht meine Familie sein, kann auch einfach vielleicht mit einem Date oder als Paar oder wie auch immer, da ins Kino zu gehen und dann überlegst du auch nochmal, was gucken wir jetzt eigentlich? Und da reicht eben nicht, dass du einfach nur den Titel siehst oder den, vielleicht auch nur den Namen siehst, weil weiß ja nicht, wie der Film ist. Vielleicht Namen zieht vielleicht trotzdem noch, aber die Frage ist halt, also wenn jetzt Tarantino da steht, glaube ich schon, dass die Leute wissen, okay, da weiß man ungefähr, was man kriegt, ne? Aber wenn jetzt jemand da ist,
dann weiß auch keiner mehr der Titel, dann sagen sie, ja, wir gucken einen neuen Tarantino-Film.
Ja, genau.
Man kennt dann das Poster noch, weil ich finde, Poster war für mich früher auch immer sehr ausschlaggebend.
Mhm.
Also
stimmt.
Ganz früher, als man noch vor dem Kino stand und dann, also ich erinnere mich mit meinen Eltern, waren wir im Kino und haben dann uns die Plakate angeguckt und dann gesagt, wir gehen ins Kino und im Kino haben wir entschieden, welchen Film wir gucken.
Cool.
So war das früher.
Oh, wie schön.
Ja. Dann hat man eher so nach Plakat ausgewählt.
Mhm.
Also, ja. Nee, also so vor 20 Jahren.
Ja, und die ging es, glaube ich, uns allen, oder? Also gut, also die ganz großen Blockbuster, die aber mitbekommen. Ne? Mhm. Also Star Wars, gut. Episode 1 oder weiß ich nicht, hat man ja mitbekommen, so oder so, aber so die kleineren Filme, da ich hab wahrscheinlich auch eher mehr Fernsehen geguckt, als dass ich im Kino war, so rum. Aber wenn man dann jetzt, auch bei mir war es ja auch so, ne, dann, wenn man ins Kino geht, dann hat man sich wirklich auch Gedanken gemacht, okay, kostet, wie gesagt, weil es einfach was kostet, schon viel kostet. Ne, und das ist jetzt natürlich was anderes mit ganzen Social Media und Social Media, sage ich, mit Netflix und mit den ganzen Streamern und so, dass du ja vielleicht leichtfertiger sagst, naja, ob der jetzt, der Film jetzt so, ob der jetzt an dem Trailer liegt, ob ich den gucke oder nicht, kann einfach einschalten, ne, und einfach reingucken. Also ich weiß gar nicht, gibt es einen Abfall von Trailer-Guckern innen, oder merkst du da was in der Branche, dass es da vielleicht irgendwie, oder verändert sich irgendwie die Art, wie du Trailer machen musst? Wie lange machst du das schon?
Seit 10 Jahren jetzt.
Ja, super. Dann kriegst du schon was mit, glaube ich.
Also auf jeden Fall dieser Kritikpunkt, ja, der Trailer verrät mir schon alles, ich schaue seit Jahren keine Trailer mehr, das höre ich oft, leider. Aber trotzdem ist die Nachfrage an Trailern nicht weniger geworden, also Glück für mich.
Und dass sie länger oder kürzer werden?
Ja, also es kommt auch vor, dass man häufiger dann noch mehr so, also einen langen Trailer macht und dann mehrere kurze Spots zum Beispiel dazu. Genau, dann kann man sich dann aussuchen, ob man lieber die lange Version oder die kurze sieht. Aber ja, so die Länge ist meistens so 1,5 Minuten bis 2, ist so der Klassiker. Und dass es dann über 2 Minuten ist, ist das schon eher selten, aber so manchmal kommt das dann auch vor.
Was wünschst du dir was für wenn du Trailer schneidest, was brauchst du für eine gute Arbeit?
Einen guten Film, würde ich sagen. Also es ist immer ein Genuss, wenn man schöne Bilder hat, schöne Musik und natürlich auch eine schöne, spannende Geschichte. Ja, das ist eigentlich so das Beste, was einem passieren kann. Dann ist es auch total einfach, dann einen guten Trailer dazu zu machen. Also es ist immer eine Herausforderung, wenn man dann einen nicht so guten Film hat und dann aber versuchen muss, ihn besser darzustellen, als er ist. Das kommt auch manchmal vor.
Ja, das klingt nicht einfach. Das klingt nicht einfach.
Also bei vielen so deutschen Komödien habe ich das Gefühl, die ganzen Lacher, die noch gerade so als Lacher zu bezeichnen sind, die sind im alle im Trailer. Alle.
Vielleicht auch genau aus der Aussage. Das ist gar nicht so einfach dann.
Ja, gerade wenn man vielleicht auch nicht so viele Lacher im Film hat, dann muss man sich auf die paar wenigen dann beschränken.
Ja.
Das ist immer so enttäuschend im Kino, finde ich. Wenn man genau in so einen Film geht und man denkt sich beim Trailer, oh, so ein, muss ein lustiger Film sein. Mhm. Und dann, oh, Das war das Geld nicht wert.
Dann kannst du den Trailer gucken.
Ja, yeah, der Trailer hat dann Spaß gemacht wenigstens, aber das ist ja for free.
Aber das ist auch das Lustige, weil ihr vorhin meintet, dass es ja so unterschiedliche Trailer je nach Land gibt.
Ja.
Und da habe ich auch den Eindruck, dass gerade so im deutschen Raum ist auch so Komödie oder alles, was so ein bisschen lustiger ist, auch beliebter als das Drama, obwohl wir hier ja sehr viel Dramen haben eigentlich so im Film. Aber ich habe es auch häufig, dass ich irgendwie von ausländischen Filmen dann nochmal eine deutsche Version des Trailers mache und dann kriege ich ganz oft zu hören, ja, der französische Trailer oder so, der ist jetzt so traurig und der soll ein bisschen lustiger sein dann im Deutschen, obwohl es genau derselbe Film ist, aber für die Zielgruppe dann eben.
Also das heißt, dann guckst du dir den Trailer den anderen auch an und dann oder fängst du wirklich auf Null an, um frisch ranzugehen, um jetzt nicht zu viel von dem anderen abzugucken, weil es ist ja auch vielleicht nicht so einfach, ne, wenn du irgendwie den anderen hast, was nehme ich raus, was packe ich wieder rein, ne? Und wenn du von Null anfängst, kannst du wirklich vielleicht mit einem frischen Kopf rangehen.
Also meistens schaue ich mir dann zuerst den Film an, mache mir dann so meine Gedanken, wie ich mir das so, was ich mir so denke, wie das passen könnte. Und dann schaue ich mir den anderen Trailer an und schaue, so haben die das gemacht. Ja. Und dann versuche ich irgendwie eine Kombination dann aus meinen Ideen und vielleicht was in dem anderen Trailer vielleicht auch schon gut funktioniert oder so.
Mhm. Spannend. Wie wird man eigentlich, also du bist jetzt, also gibt es viele Trailer-Editoren, gibt es viele Firmen, die das noch machen? Oder ist es eher so, frage ich mich gerade, wie viele Firmen gibt es da, wo man da überhaupt hinkommt?
Doch, es gibt schon ein paar Firmen so in Deutschland. Also es sind nicht viele, aber doch so ein paar. Und ich glaube in London oder so, sonst gibt es auch ziemlich viele. Oder Amerika. Also ich bin jetzt auch seit diesem Jahr, bin ich Mitglied in so einer Online-Community von Trailer-Editoren. Und das ist, also da sind fast nur Amerikaner drin, aber es wurde von einem Franzosen gegründet. Und das ist irgendwie auch ganz spannend, weil wir dann uns immer über die Trailer austauschen. Auch so eben, wie ist der Trailer in Amerika oder in Frankreich oder so. Und dann gibt es manchmal so Masterclasses, wo dann einer so ein bisschen was von seiner Arbeit erzählt. Und das ist irgendwie auch ganz, ganz spannend, sich so ein bisschen auszutauschen. Wie läuft das im anderen Land? Dass zum Beispiel der Trailer in Amerika auch einen viel höheren Stellenwert, glaube ich, hat als bei uns.
Ist es so?
Also ich habe den Eindruck zumindest, dass zumindest irgendwie in Deutschland, dann macht man halt auch mal so einen Trailer zum Film, aber es ist jetzt irgendwie, wird auch oft bei Editorenkollegen gesagt, so, ach, schneid doch noch schnell den Trailer, wenn du schon den Film geschnitten hast, aber es wird vielleicht nicht so der
Wert auf die Kunst-Trailer-Schnitt gelegt.
So ein bisschen, also erscheint es mir so, vielleicht täusche ich mich, aber mir erscheint es manchmal so.
Ja, weil es vielleicht ein Beiwerk ist in Deutschland mehr als eine eigene Kunst?
Ja, vielleicht eher so Mittel zum Zweck. Es gibt ja auch so in Amerika den Golden Trailer Award, der dann so die besten Trailer kürt. Und in Deutschland gibt es nichts. Oder in Europa, glaube ich, allgemein. Wüsste ich jetzt nicht.
Aber das wusste ich auch nicht, dass es diesen Golden Trailer Award gibt. Also, war spannend.
Wo findet das statt?
Oh, das ist eine gute Frage.
Trailerland.
Genau. Oh, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich war leider noch nicht da. Ja. Aber wahrscheinlich Los Angeles oder so.
Ja, würde Sinn machen.
Aber das
Cameron Diaz ist auch dabei. Übrigens, was mir noch eingefallen ist zu dem Film, das fand ich auch so lustig. Sie hört während des Films und es passieren irgendwelche Sachen, wo sie wichtige Entscheidungen trifft und so. Und dann hört sie immer eine Trailerstimme in ihrem Kopf. Das ist so lustig, weil, keine Ahnung, sie entscheidet sich, okay, sie fliegt zurück nach Amerika, das läuft ja alles nicht. Und dann hört sie schon die Stimme, die kommentiert, aber sie warf alles über den Haufen. Ja, es ist mein Weihnachtslieblingsfilm, deswegen kenne ich ihn auswendig.
Ich war schon sehr beeindruckt von der Genauigkeit.
Genau, das war außerdem in Minute 4.
Maria, das war in der Flughafenszene.
Maria, hast du auch einen zweiten Film noch mitgebracht oder einen zweiten Trailer?
Was war, der erste war jetzt quasi Parthenope, ne?
Yes.
Ja. Also ich hatte jetzt mehrere Sachen mir angeguckt. Also ich habe jetzt keinen gefunden, wo ich sagen würde, oh, der Trailer ist richtig gut. Eher, wo ich enttäuscht war. Ich hatte jetzt manche Filme, die mir eingefallen sind, habe ich geguckt, wie ist denn der Trailer? Bei The Holdovers, das war ein Film, den ich letztes Jahr, ist auch ein Weihnachtsfilm tatsächlich, aber wo das nicht ganz so zentral ist, dass es Weihnachten ist. Die letzte
Zeit. War A24 oder war das?
Ja, ich glaube schon, ja. Ist, glaube ich, von 2023. Und es ist ein sehr, sehr schöner Film. Und ich fand den Trailer, als ich den heute geguckt habe, auch die amerikanische Fassung, fand ich furchtbar, weil das so wirkte, als wäre das so eine billige Komödie. Also so zumindest der erste Teil, der zweite Teil des Trailers hat dann ganz so eine etwas poetischere Note, die auch besser zum Film passt. Aber der erste Teil war so total weird, habe ich nicht ganz verstanden. Vielleicht ein Trailer, der gut ist, Call Me By Your Name. Den Film ja auch, glaube ich, 1000 Mal besprochen irgendwie. Aber der ist so ein bisschen atmosphärischer und ja, man kriegt ein Gefühl dafür, worum es geht, aber es wird auch nicht so viel vorweggenommen. das ist, glaube ich, ein ganz guter Trailer für den, also für einen passenden, also für einen Film, der auch entsprechend gut ist.
Ja. Ich merke gerade, wo wir darüber sprechen, auch dass, ich glaube, weil du auch vorher davon gesprochen hast, dass der Trailer hier gar nicht so war, also gefühlt nicht so wahrgenommen werden. Vielleicht auch das so ein bisschen der Sinn dieser Folge. Nee, weil ich glaube, es ist ganz spannend, sich mal damit auseinanderzusetzen, einfach mal zu, auch mal das bewusster vielleicht mal anzuschauen. Am Ende sind es ja kleine Kurzfilme. Mhm. Ne? Also aus dem Langfilm hast du einen kleinen Kurzfilm gemacht, der irgendwie, wenn alles gut geht, Lust macht, ne? Sich noch mehr mit diesem Thema, also mit dem Film dann am Ende zu beschäftigen und da nochmal auch für den Schnitt oder auch für die Entscheidung, welche was man dreht, einfach nochmal solche Sachen mal anzuschauen, wie die das geschafft haben, ne? In welchen Mitteln sie genutzt haben, um das umzugehen. Klar gibt es denn diese großen, ich hatte von Longlegs erzählt, ne? Das ist natürlich das jetzt nicht für die Filmarbeit vielleicht so interessant, aber allgemein genauso wie Call Me By Your Name, was du gerade nennst, sind ja so Filme, wo man denkt so, stimmt, es ist eigentlich kurz erzählt, trotzdem mit einem offenen Ende, ne, dass du halt einfach dadurch halt irgendwie Lust bekommst für den Film. Das ist ja ein perfekter Kurzfilm.
Und dann muss ich auch immer noch so ein kleines Drehbuch dazu überlegen, gell?
Ja, ja. Ja, naja, am Ende schon, ne? Also, das ist ja genau das. Also, das finde ich super spannend. Weil du gerade Call Me By Your Name oder Timothée Chalamet genannt hattest, ist mir nochmal mein zweiter oder auch eine zweite Filmwerbung eingefallen, die ich auch gerne erwähnen möchte, die jetzt gerade auch jetzt gerade aktuell ist. Aha. Genau.
Es ging total viral auf Instagram, glaube ich. Also, also ich habe es auf jeden Fall sehr oft gesehen. Ja,
Call
also,
sag du. Nee, meinst du jetzt? Oder?
Nee, das, was jetzt kommt. So. Glaube ich. Oder? Dieses Marty Supreme. Genau.
Das war ja auch super, also auch wieder A24.
A24, genau.
Ne? Und die haben, für die, die es nicht gesehen haben, die haben so eine Art Zoom-Meeting gemacht.
Ja, habe ich auch gesehen. Genau.
Wo Timothée Chalamet vielleicht den wahres Ich zeigt.
Das war so faszinierend.
Ne, also, aber es ist super schlau gewesen, ne? Weil ja. Also auch besonders bei so einem Film wie Marty Supreme, der bei vielen Leuten wahrscheinlich unter die Räder kommt, weil er ist Marty Supreme, ne? Und es ist kein Horrorfilm, es ist schon ein anderer Film, so ein bisschen Biopic, aber auch anders vom Stil. Und da Lust zu machen auf den Film und da über den Weg zu gehen, dass man da dieses Zoom-Meeting macht und dann sitzen die da und quatschen mit Timothée. Das gibt's auch noch online, wir verlinken das auch im Beitrag. Und er da so ganz weirde Marketing-Ideen raushaut.
Die Freiheitsstatue in Orange.
Genau. Und da auch alle da so sitzen und lustigerweise, der eine oder andere kennt vielleicht solche Meetings, wo du dann denkst so, es ist leider wirklich zum Teil so. Denn erst recht, wenn da jemand sitzt wie Timothée Chalamet, der dann da schon einen Namen hat, ne, und sowas pitcht, dann sitzen manchmal die Leute dann auch da und sagen jetzt nicht, na, das ist vielleicht doch ein bisschen wild, was du da gerade erzählst. Lass uns doch mal vielleicht mal gucken, ob wir.
Ja, vor allem, wo es um Sicherheit geht. Dann ja, ich finde das eine gute Idee. Wir sollten gleich über die Sicherheitsvorkehrungen nachdenken. Ja, auf jeden Fall. Ich bin voll bei dir.
Aber, ja, genau.
Ich würde jetzt nicht wegen den Sicherheitsvorkehrungen irgendeine geile Idee jetzt total flöten lassen gehen. Okay.
Ja, also es ist sehr gut gemacht, ne? Und dadurch, natürlich klar, ich habe geguckt, Millionen Leute haben jetzt nur diesen Trailer gesehen, also diese, und dann das Ding wurde ja dann auch noch über Social Media geteilt und wie auch immer, also super schlau, um am Ende auf den Film hinzuweisen, also auch wieder hier ein sehr kreativer Weg, der gar nicht so viel teurer ist, ne? Das ist klar, also Timothée Chalamet ist vielleicht super
teuer. Aber
willst
du damit sagen, die haben diesen Call absichtlich so aufgezeichnet, um ihn zu veröffentlichen als Werbung?
Ja, das war nur das, deswegen.
Krass.
Das haben die auch bestätigt. Also,
und es ist halt auch gescriptet gewesen.
Ja. Naja, ich glaube, das ist schon sehr viel hier frei. Ich glaube, das war sehr viel unscripted, aber das sind die Leute, die da arbeiten.
Ja.
Das sind jetzt keine Schauspieler, nur Timothée.
Ja. Ne? Ja, klar. Der war ja auch in der Rolle des Schauspielers.
Aber das finde ich ja so spannend, weil die Idee ist halt einfach nur wirklich dann die Leute zu nehmen von A24, die da sitzen.
Ja.
Er ist da mit dabei und das ist eine super Werbung. Die ist jetzt nicht unglaublich
teuer. Die sehen
alle
so hübsch aus. Komisch, dass es keine Schauspieler ist. Jeder Mensch in dieser Agentur oder dieser Produktionsfirma arbeitet. Und so, ach so, wo kommst du denn? Spaß.
Das lassen wir so stehen. Glühwein-Dialoge. Genau. Nee, aber das finde ich also ein super, super Weg, um halt auch Werbung zu machen. Um da nochmal zu bestärken, vielleicht andere Wege zu gehen, ne, um seine Filme sichtbar zu machen.
Er hatte auch, also ich glaube, ich habe zwar das nicht komplett durchgehört, aber der hat, glaube ich, noch weitere Posts zu dem Film gemacht.
Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Also ich habe nur, also ich erzähle jetzt hier so wirres Zeug, aber er hat auf jeden Fall einen, einen Post, glaube ich, noch gemacht mit diesem Anzug, wo er so einen Post gesehen. Mit seiner Mom oder so ein Chat-Screenshot von seiner, mit seiner Mom, dass seine Mutter das jetzt auch kaufen möchte. Ja. Irgendwie sowas. Aber das ist wirklich, ich habe da nur so durchgescrollt.
Ja. Aber es bleibt trotzdem hängen, ne? Das ist, glaube ich, das Thema. Und am Ende, besonders in einer Zeit, wo es eben so viele Medien gibt, so viele Möglichkeiten, ist, glaube ich, genau sowas ein guter Trick, um halt bei den Leuten irgendwie zu bleiben. Also ich glaube, und das ist ja so ein bisschen auch ein Teil dieser Folge, eben nochmal zu bestärken, wenn das Thema Sichtbarkeit des Kinos, Sichtbarkeit des Films, dass Filme ja auch eben gesehen werden müssen, ne? Damit die am Ende auch ihre Wucht, wie sage ich es am besten, wie fehlt das Wort?
Macht? Nee, ihre...
Macht dann so stark, ihr Potenzial entfachen können. Und dementsprechend, dass man auch als Filmschaffende, als Produktion, als Verleih, was man ja zum Teil auch versucht, aber vielleicht nicht immer nur auf dieses Thema Geld guckt und sagt, hey, das ist halt, wir haben halt weniger Budget, sondern vielleicht mal kreative Möglichkeiten heraussucht, um halt es zu bewerben.
Ich habe da noch, also vielleicht passt da mein zweites Beispiel ganz gut. Und zwar, ich habe zu der Serie Adolescence, habe ich in meinem Feed so viel Kamera, Behind-the-Scenes Videos gehabt. Und vielleicht ist das, weil mein Feed generell voll mit Kamerasachen ist.
Nee. Aber das war generell so.
Genau, ja schon, ne? Und ich habe dann so gemerkt, okay, das ist den Film, den muss ich sehen. Vor allem auch kameratechnisch. Also,
ja, das ist genial, also, was die gemacht haben.
Ja,
also wo plötzlich die Kamera hochfliegt. Das ist ja auch die Szene, die am meisten geteilt wurde.
Yeah.
Die haben dann die Kamera an einen Drohne angeschlossen, während sie gefilmt haben.
Ja, ja.
Und aus dem Fenster gesprungen sind.
Und also, das Ganze ja immer in einem Take. Und ja, das war schon alles ziemlich krass.
Mhm.
Voll.
Also ich wusste am Anfang nicht so viel über die Serie, aber ich habe dann so viel über die Kamera gesehen und dann irgendwann auch noch über den Inhalt gelesen und dachte mir, okay, krass.
Mm. Hast du die gesehen jetzt am Ende?
Ja. Ja, ich war total gefesselt. Ja.
Mm. Fandst du gut?
Ja, oder?
Ja, schon.
Mm. Ja. Ja, weil es gab ja auch Kritik ohne Ende. Also ich fand die auch richtig gut. Ja.
Was war die Kritik?
Don't get me started. Naja, nee, das ist so ein Thema für sich einfach. Es kam aus der feministischen Ecke, die ich ja total vertrete, aber ich fand das irgendwie total am Thema vorbei. Da geht es ja aber gar nicht um die Opferperspektive. Ja, geht's ja auch nicht. Es geht darum, wie ein Täter dazu kommt, Täter zu werden. Also, ja, das war so der eine Punkt und auch, dass irgendwie auch sehr viele Männer da im Fokus stehen und es geht ja auch um toxische Männlichkeit. Also es soll ja das erzählen, wie problematisch das ist und wie auch der Vater darunter leidet. Also da werden ja so viele wichtige Themen angesprochen. Mhm. Es ist kein feministischer Film in dem Sinne. Es beleuchtet eine andere, die andere Seite derselben Medaille im Prinzip.
Ja, total. Mhm. Also ich verstehe den Punkt, dass man sehr wenig von der anderen Seite mitbekommt.
Ja,
das
stimmt.
Und dass auch wenig Sichtbarkeit gibt, wie also für das Gefühl auf der Opferseite, also auf der weiblichen Opferseite. Also ich finde, das fehlt auch ein bisschen. Aber ich finde es total wichtig, was behandelt wird. Also nichtsdestotrotz.
Mhm.
Ja.
Und in der Folge 3, wo dieses Gespräch mit der Therapeutin, es kommt so ein bisschen dieses Machtgefälle zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit auf. So ein bisschen, finde ich. Aber nicht gerechtfertigt, nicht so...
Wie meinst du, das kommt durch, also im positiven oder im negativen Sinne?
Nee, im positiven. Also ich finde es gut, was da aufgemacht wird.
Ja.
Ja.
Genau, dass er sozusagen, obwohl sie viel älter ist und in einer Machtposition ist, sich eingeschüchtert fühlt von ihm, weil er so bedrohlich darüber, also daherkommt sozusagen.
Ja.
Und,
ja, eigentlich schon.
Ja, und dieses toxisch-männliche da auch total so durchkommt in der Szene.
Ja, total. Mhm. Also sie ist ja eigentlich die Person, die mehr Macht hat, kann man das so sagen?
Ja, das meinte ich ja auch. Also sie ist ja in der Machtposition, weil sie einfach die Psychologin ist, die ihn bewerten muss, die ermitteln, also im Endeffekt mitentscheiden kann, ob er ins Gefängnis geht. Mhm. Also sie hat schon eine ganze Menge Macht in der Situation. Genau.
Aber man spürt trotzdem, also ich hatte so Angst um sie.
Um
sich.
Voll.
Ich war total, also ich habe mich total mit ihr identifiziert in dem Moment.
Ja.
Und ich glaube, deswegen, da kriegt man so ein bisschen eine Einfühlung in die weibliche Perspektive diesem Jungen gegenüber. Und da steht ja auch nicht nur für diesen Jungen, sondern für ein ganzes System.
Hm. Ja, voll. Fand ich auch.
Gibt es einen Film in diesem Jahr, der euch, eine Serie geht auch, letztens war dieses Jahr, ne?
Ja.
Also dieses Jahr ist schon so viel passiert, habe ich das Gefühl.
Ist ja auch Dezember.
Deswegen könnte sein, dass du jetzt sagst, Adolescence. Aber ein Film oder eine Serie, die ihr vielleicht auch empfehlen würdet an die ZuhörerInnen, die man unbedingt gesehen haben sollte. Und warum?
Also ein Film, den ich sehr schön fand, war der Animationsfilm Flow. Hm. Habt ihr den gesehen?
Ich habe den nur mitbekommen, ich habe den leider auch noch nicht gesehen.
Oh, ja, dann noch was aufkam. Ich fand das sehr schön, weil das ist ein Spielfilmlänge 90 Minuten und funktioniert komplett ohne Dialog. Und es wird ja auch nur von Tieren, also es nur Tiere sind die Hauptdarsteller. Und es wird
kommen. Katze, ne? Auf dem
genau,
Cover.
Genau. Genau, die Katze ist die Hauptfigur und dann trifft sie aber noch andere Tiere auf ihrer Reise. Und es funktioniert wirklich nur durch diese tierische Kommunikation zwischen denen und ganz viel tollem Sounddesign und Musik. Und man ist aber trotzdem 90 Minuten komplett gebannt. Also ich hätte es auch nicht gedacht, dass es so fesselnd sein kann. So einfach komplett ohne Dialog. Und man fühlt aber so mit der Katze mit, weil die haben das einfach so toll animiert.
Ja.
Sieht alles sehr. Also vom Look selber ist es sehr stilisiert, aber so allein die Animation, also wie sie sich bewegen, ist total realistisch.
Ja, ach schön. Flo, wo kann man den sehen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe den im Kino gesehen, aber ich weiß ganz gerade nicht genau. Der läuft bestimmt auch auf irgendeinem Streaming.
Boah, da habe ich gerade was. habt ihr mitbekommen, dass es jetzt durch diese aktuelle Situation mit den Streamer, also auch, dass es so viele verschiedene gibt und die Filme überall verteilt sind, dass wieder Raubkopien, theoretisch diese Streaming-Seiten größer werden wieder?
No way. Kinox.to?
Ja, die, genau, ich glaube, die gibt es also trotzdem noch nicht, aber also, so habe ich gehört. Nee, aber ich hab einfach nur wieder mitbekommen, auch von Freunden und Bekannten, dass es wieder mehr Seiten gibt und die sind immer professioneller. Also das ist jetzt nicht wie vorher, wo man irgendwie, habe ich nur gehört, also es ist nicht mehr wie vorher, dass man halt irgendwie sich da irgendwie durch irgendwie shady Seiten klicken muss mit Werbung und mit auch so meistens sexuelle Werbung, ne?
Ja,
so,
genau.
So, sondern es ist wirklich krass, also du kannst dir irgendwie auch ein Abo da machen, also ne, und kannst dann da irgendwie zahlst monatlich dein Geld.
Was?
und hast halt alle Filme, ne, also und alle Serien, also eben nicht verteilt auf X, Y und Z, sondern du kriegst die ganzen Serien von Apple, von Netflix etc. auf den, und da die ja alle verfügbar sind, sind ja alle sofort in bester Qualität da. Das ist nicht so wie vorher auch mit diesen abgefilmten Sachen, ne, wo dann halt immer noch jemand durchs Bild läuft. Habe ich gehört.
Du hast aber ganz schön.
Sondern es ist wirklich, ja, wirklich perfekte Qualität. Ne?
Deutsche Adressen, also Internetadressen oder?
Nee, trotzdem immer noch so wie damals auch, diese TO, XYZ-Seiten. Aber ich fand es, ist mir jetzt letzten Monat oder so nochmal bewusst geworden, einfach nochmal, wie krass das jetzt wieder wahrscheinlich bald zu einem Problem wird. Ne? Also wir hatten jetzt in den letzten Jahren, wo der Netflix gestartet ist, das Gefühl, es hat sich jetzt irgendwie so, ja, man braucht ja nicht illegal streamen, weil es ist ja alles da irgendwie. So wie Spotify. Das bei Spotify ist ja noch besser noch, weil Spotify hat ja theoretisch alles. Ne? Also und Apple Music hat theoretisch auch alles. Ne? Dementsprechend, du kannst dich nur entscheiden, ob du Apple Music möchtest oder, ne, oder wie auch immer.
Oder dieser.
Oder, ja klar, genau. Aber bei Filmen ist es ja eben nicht so. Filme haben es ja nicht geschafft, einen Dienst zu haben oder zwei oder drei, sondern die haben sich ja eher diese World Gardens weiter hochgezogen und gesagt, okay, das sind unsere Filme, die bleiben bei uns, die Lizenz bleibt bei uns und ihr kriegt es nicht. So, und kaufen sich ja jetzt gerade, Netflix gerade mit Warner Brothers zum Beispiel, kaufen sich jetzt gerade eher die anderen Firmen ein und dann kaufen sich die Filme mit ein halt. Ne, und das finde ich spannend. Also das ist halt irgendwie, ich frage mich, wo es hingeht, ne, weil am Ende sind wieder die Filmschaffenden die Leidtragenden, ne, weil weniger Geld dann am Ende bei den Filmschaffenden bleibt. Andersrum sagen die als Verbraucher, also verstehe ich, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich verstehe die Schwierigkeit, weil es kostet alles, ne, die Streamer werden auch teurer und dann, klar, man kann immer sagen, du musst ja keinen Film gucken, wenn du es nicht leisten kannst, aber wie unsere Welt halt auch läuft, willst du auch Filme gucken. So, und dementsprechend, wenn es das Angebot gibt, dann nimmst du halt auch so ein Tool.
Aber was ich nicht verstehe, ist, man zahlt dafür. Und es ist trotzdem nicht legal?
Nee, du kannst, also es gibt beides. Du kannst halt, du kannst so streamen wie vorher, dann kriegst du halt Werbung, wie bei den Streamern ja auch.
Ja.
Ne? Oder eben du zahlst was dafür, lass es 9 Euro sein oder 10 oder 5, keine Ahnung. Und dann gibt es keine Werbung, dann kannst du halt wirklich einfach durchklicken. Aber du kriegst ja alle Sender, also alle Streamer. Du kriegst nicht.
Das ist ja crazy.
Ne, du musst nicht, also du zahlst dann einmalig für alle Serien.
Krass.
So, klar, die werden dann immer wieder wahrscheinlich runtergenommen, so wie vorher wahrscheinlich auch, ne? Dass sie immer wieder weg und dann wieder dazukommen. Aber das ist ja, weil es ja weltweit ist, das ist ja so schnell, dass es, das merken die Leute nicht. Und das ist schon professionalisiert, würde ich sagen.
Also mein Tipp wäre immer noch VPN. Hm. Da kann man wirklich einiges mehr sehen als, also das ist ja nicht illegal.
Ja gut, aber die
kostet auch, ja, genau. Stimmt, ja.
Und die Streamer sehen es ja auch nicht so gerne. Also es ist, genau, also es ist nicht illegal, ne, aber es ist halt Grauzone.
Oder ARD-Mediathek.
Ja, die hatten gerade das Thema davor.
Da warten wir schon gute Brücke.
Das ist, vielleicht ist das, genau, das ist ja wirklich auch ein Vorteil, auch hier in Deutschland. Genau, sowas wie die ARD-Mediathek oder die ZDF-Mediathek, das ist ja eine Mediathek am Ende, ist es ja schon mal was Gutes. Ne? Die haben ja auch sogar jetzt immer mehr auch Sendungen oder auch Filme, die halt eben, ich glaube Harry Potter gibt es bei, oder gab es mal, keine Ahnung, aber auch so größere amerikanische Produktionen, die da laufen und so, die dann eingekauft werden für eine Zeit lang. Also,
ja, Mad Men habe ich neulich gesehen, dass das bei ARD-Mediathek ist. Ja.
Also deswegen kann ich auch nur empfehlen, dass man da immer wieder mal da reinschaut. Mhm. Und vielleicht ist auch okay, wenn man nicht alles sehen kann, aber vielleicht ist das auch eine unbeliebte Aussage, die ich gerade treffe.
Ich habe mir das aber auch schon ein paar Mal gedacht. Es gab ja auch mal Mubi, als es nur 30 Filme gab.
Ja.
Und irgendwie mochte ich das. Mhm. Dann hat man sich einfach einen dieser 30 Filme angeguckt und ich habe nicht eine halbe Stunde durchgescrollt.
Ja, das ich habe auch das Gefühl, dass wir einfach zu viel haben.
Ja, ja, es gibt schon sehr viel Angebot. Ja. Das ist auch anstrengend, weil ich meine, die meisten, also das gibt ja mittlerweile sehr viele, weiß ich nicht, Memes oder so Darstellungen, die zeigen, wie so ein normaler Filmabend verläuft. Also man ist eine halbe Stunde irgendwie Vorschau gucken bei Netflix oder irgendeiner anderen Plattform, überlegt sich dann, was man guckt, dann entscheidet man sich für einen Film, dann guckt man 20 Minuten und nach 20 Minuten ist irgendeiner eingeschlafen. Habe ich neulich irgendwo bei Instagram gesehen, dass es so die übliche Abendkurve ist, wie wenn man was gucken will. Ich glaube, da ist schon was dran.
Wie ist es denn bei euch, Bernadette?
Ja, ich glaube, ich sehe mich da sehr. Oder ich gehe sonst auch gerne so zu altbekannten Sachen irgendwie zurück, weil ich mich dann gar nicht entscheiden kann und dann denke, das sieht irgendwie auch alles sehr ähnlich aus. Ist das jetzt wirklich so toll? Dann denke ich mir, die Serie, die habe ich doch schon immer gemocht, die gucke ich jetzt einfach nochmal oder so.
Hm. Ja, das stimmt.
Bei mir wird es am Ende immer eine Folge The Office.
Kenne ich von meinem Mann sehr gut.
Ich habe die nämlich noch nicht durchgeguckt, deswegen.
Ah, okay.
Ja, fast.
Okay. Immerhin, dann guckst du nicht was du schon mal gesehen hast.
Genau, genau.
Ja, das hatte ich aber auch mit Brooklyn Nine-Nine. Habe ich dann auch, also auch vor 3 Jahren, glaube ich jetzt, aber trotzdem, dann habe ich dann das für mich irgendwie entdeckt. Und dann war dann das, wo du weißt, okay, es sind 20 Minuten. Ne, dann guckst du natürlich 2 Stunden, aber
das ist auch so geil. Man guckt Serien, wenn man nicht so viel Zeit damit verbringen will und binge dann die ganze Staffel durch.
Hä? Genau, das ist aber, glaube ich, wirklich ein Problem. Also das ist halt auch, also das kenne ich auch, dass man dann halt, wenn man dann doch am Abend sagt, hey, man guckt, versucht, will noch irgendwie was gucken und will sich auch die Zeit nehmen dafür. Man will ja auch nicht nebenbei gucken. Ne? Deswegen, so, das heißt, dann setzt man sich hin und dann ist dann, guckst du dann auch, wie gesagt, parallel werden die Filme ja nicht kürzer. Mhm. Ja, dann suchst du und siehst so auf die Zeit und denkst, okay, wenn ich jetzt den Film anfange, gucke ich 3,5 Stunden. Aber ich habe den auf meiner Watchlist, ich würde den gerne gucken. Naja, dann guck ich weiter, was gibt's noch? Ne? Und dann, genau wie gesagt, dann landet man am Ende dann doch bei einer irgendwas, was man dann vielleicht. Ist auch gut, dass man das vielleicht geguckt hat, aber grundsätzlich gesehen, entweder man wiederholt wieder was, was man eh schon gut findet, wo man weiß, okay, naja, das kann ich mir angucken, das ist auch wholesome und gut, ne? Ne? Oder man guckt dann am Ende gar nichts und landet bei YouTube.
Weil man sich 3 Trailer hintereinander anguckt.
3 gute Trailer. 3 gute.
Ich würde sagen, also ich schaffe das leider viel zu selten, aber wenn ich einen Abend habe, wo ich wirklich was gucken kann, dann gibt es so 2 Dinge. Also wenn ich zu wenig Zeit habe, bin ich dazu übergegangen, Filme wie Serien zu gucken. Also den Spieß umzudrehen und zu sagen, okay, ja, ich schaffe jetzt keine 3 Stunden, aber ich kann ja schon mal anfangen, den zu gucken. Und dann sage ich, okay, dann gucke ich morgen weiter. Das hat auch schon öfter funktioniert.
Also
vor allem so
die Serien, guckst du morgen weiter?
Nee, den Film.
Ah ja.
Also man sucht sich einen Film aus.
Das
egal,
kann ich immer nicht.
Aber emotional bist du dann nicht irgendwie so voll drinnen und dann am nächsten Tag fehlt einem so
mir
dieses
ist das
Gefühl.
Immer noch lieber, als den Film gar nicht zu gucken.
Ja, verstehe.
Also, weil sonst komme ich halt nie dazu und so. Aber klar, ist ein guter Punkt. Mhm. Aber ich meine, ganz ehrlich, wenn man eine Serie guckt und beim Cliffhanger aufhört, ist das besser?
Auch fies.
Nee, gut, aber das ist ja was anderes, weil das ist ja das Ende der Folge. Es ist ja nur ein Cliffhanger, der dich dranhalten soll. Das liegt ja nicht an dir.
Ja, ja. Du trinkst sowieso dann die nächsten 3 Minuten der neuen Folge zu gucken. Und oh, dann
das ist der Fehler. Ich gucke nur noch mal 3 Minuten, und dann, um den Cliffhanger aufzulösen. Ja, ja, genau.
Naja, und das andere ist aber tatsächlich Letterboxd zu nutzen und zu gucken, das habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, wie der Film bewertet ist, um schneller zu entscheiden. Also wenn ich jetzt zu Netflix gehe und noch gar keine Peilung habe, was ich gucken will, das ist schlecht. Das funktioniert nicht. Aber wenn ich schon vorher überlegt habe, okay, genau, vor allem bei Netflix. Aber wenn ich schon vorher überlegt habe, okay, das sind die Filme, die in Frage kommen, und dann gucke ich eher, wo kann ich den gucken.
Ja.
Und dann habe ich den Film schon vorher ausgesucht. Und
das hatten wir letztes Jahr, glaube ich. Und da habe ich nämlich, glaube ich, gesagt, ich finde das ein guter Weg, um halt Filme nachzuholen vielleicht oder auch zu gucken. Andersrum finde ich es dann auch schade, dass du manche Filme nicht siehst, die vielleicht für dich gut sind, aber für alle anderen nicht. Also, weil nicht jeder Film ist ja unbedingt...
Genau, das wäre ja per Tenope genau dieses Beispiel. Mhm. Also ich meinte, dass der nicht so gut bewertet wurde, und ich fand ihn nicht
genau,
gut.
Genau.
Genau, ja, das stimmt schon. Es ist ja nicht das Einzige, was entscheidet. Also wenn ich das Gefühl habe, nee, den würde ich trotzdem gerne eine Chance geben, dann gucke ich den ja auch. Also es ist jetzt keine kategorische so Regel. Aber wenn der irgendwie wirklich nur 2 Sterne hat oder so, dann sind die Wahrscheinlichkeiten nicht so hoch, dass ich das dann wirklich anders sehe. Wenn es irgendwie 3,5 ist, kann es sein, dass ich den doch 5 Sterne gebe, aber... Mhm. Ja.
Also 20% der Nicolas Cage-Filme, oder was?
Weiß ich nicht.
Die auch, wie gesagt, manchmal ist ja dann wirklich so, dann haben die 2 Sterne und denkst so, also die sind ja vielleicht wirklich schlecht, aber vielleicht auch, also die geben manchmal ja auch was, ne? Also das ist ja auch so, wo man dann das Gefühl hat, so.
Zu polarisieren.
Ja, also, wo man sogar denkt, so, oh, wie können die so schlecht sein, ne? Also es hat ja auch wieder ein anderes Gefühl halt, was einem da vielleicht flöten gehen kann, wenn man halt mehr auf die Sterne guckt, auf die Bewertungen von anderen guckt. Also ich gucke halt sehr selten auf diese Bewertungen.
Ich lese auch, was die Leute schreiben dazu. Ne? Also und ich gucke, wenn die Kritiken auf Sachen bezogen sind, wo ich denke, ja nee, das würde mich nicht stören, dann wäre es jetzt kein Ausschlusskriterium.
Okay. Du hast schon erzählt, wie dein Dings ist, ne? Nee, ich glaube, du hattest schon erzählt, wie dein Abend aussieht mit Serien.
Wie ist es bei dir, Eugene?
Habe ich nicht schon erzählt?
Prepper 99?
Ach so, das, dass du das dann, ja, okay. Also eben. Nee,
also ich habe gesagt, und weil dann die Zeit manchmal dann doch recht knapp ist, lustigerweise vorher, wo man jünger war, wo man einfach mehr Zeit hatte, da war es nochmal was anderes. Da hat man auch gerne mal mehr auch Sachen geguckt, genau was ich gerade sage, wo man weiß, okay, ich gucke es mir einfach an, mal gucken, was passiert, so eine Art. Und jetzt ist man da schon ein bisschen wählerischer und versucht einfach die Zeit gut einzuteilen, ne? Dass man halt, wenn man dann halt irgendwie die Möglichkeit hat, sich einen Film anzuschauen, wenn es jetzt nicht ist im Rahmen von Festival oder ne, dann oder Vorbereitung auf eine Folge oder irgendwie sowas, ist was anderes. Aber sonst, wenn es jetzt ist, man guckt sich einen Film einfach nur an, wenn man Lust drauf hat, dann ist man schon wählerischer und schaut dann nochmal genau ein. Aber auch da merke ich auch, dass es dann manchmal schade ist, wenn man dann auf die Zeit guckt. Und auch so ein bisschen auf seinen aktuellen emotionalen Status. Und dann halt auch vielleicht gute Dramen dann so ein bisschen fallen lässt, weil man halt dann denkt so, ich würde jetzt gerne natürlich, Weapons wäre so ein Beispiel, das ist ja nicht nur Drama, sondern auch ein Horrorfilm in dem Fall, aber auch Drama in gewisser Weise. Und den würde man dann in dem Moment vielleicht dann nicht gucken, obwohl man eigentlich Lust drauf hat, der steht auf der Liste, aber so, jetzt, wie gesagt, ja auch wieder, ne, 9 Uhr oder wie auch immer, auch jetzt damit anfangen und ja, dann kann ich auch nicht aufhören, klar, und dann muss ich halt zu Ende gucken. Bei mir geht es nämlich nicht, dass ich nächsten Tag weiter gucken kann, sondern bei mir ist es dann wirklich so, manchmal fange ich auch wirklich so an mit dem Gedanken, ach, dann gucke ich jetzt da mal kurz rein und dann links. Und es geht aber auch nicht bei schlechten Filmen, das mache ich also sehr ungern, aber das ist halt einfach meine Art. Also jetzt nicht wertend gemeint in dem Sinne. Und deswegen ist es denn da, der sagt, ja, dann gucke ich den doch nicht. So, und dann guckt man doch vielleicht was Leichteres, in Anführungsstrichen.
Das ist auch nur meine Strategie, um meinen Partner dazu zu kriegen, dass der sich auch einen Film einlässt, obwohl er weiß, dass er nicht zu spät schlafen geht. Und er ist auch noch derjenige, der sagt, komm, wir machen jetzt hier Schluss. Und ich so, wirklich? Deswegen ist es quasi eine Strategie bei mir.
Ja, das ist gut. Und dann guckt ihr aber am nächsten Tag beide weiter.
Naja, im besten Fall. Also ja, auf jeden Fall beide. Also guckt keiner alleine, es sei denn, er sagt, boah, nee, das ist gar nicht meins. Ja. Dann gucke ich alleine weiter. Aber nee, im besten Fall schon. Aber die Frage ist, ob man am nächsten Tag wirklich dann wieder die Zeit hat, weil manchmal guckt man einfach gar nichts.
Ja.
Und das ist leider wirklich häufiger der Fall.
Wie oft seid ihr denn im Kino noch?
Oh Gott. Schlimm.
Kommt drauf an. Also es gibt Jahre, da bin ich echt viel im Kino.
Ja.
Und
also ich zähle jetzt, wir zählen jetzt nicht Festivals mit dazu.
Ja,
ne?
Genau, weil genau. Da bin ich sehr viel im Kino genau. Immer. Ja, deswegen ohne Festivals gar nicht so häufig, leider. Also ich bin ja auch durch meine Uni immer wieder im Kino. Aber ich glaube dieses Jahr so 5 Mal nur.
Über den Durchschnitt.
Aber dafür Festivals und dann jeden Tag exzessiv.
Ja, das stimmt. Genau, das, genau. Ich habe sie jetzt einfach mal ausgeklammert, weil klar, das zählt natürlich schon dazu. Ja. Ne, irgendwie. Aber ich dachte mir auch gerade, wie oft ist man denn selber jetzt im Kino? Bei dir, Maria, ist wenig.
Ja, ich bin wahrscheinlich wirklich beim Durchschnitt. Also vor allem dieses Jahr war es sehr schlecht. Also ich habe es vielleicht, ja, also mit auch so auch Festivals oder Premieren oder so, war ich vielleicht 5-6 Mal. Also auch nicht viel. Und ich habe es mir eigentlich viel mehr vorgenommen, aber.
Ich würde auch sagen, auf Festivals war ich jetzt das meiste im Kino dieses Jahr. Aber ich war auch sonst jetzt dieses Jahr ungewöhnlich viel im Kino als die Jahre davor, weil ich so ein Kulturabo ausprobiert habe, wo man irgendwie so einmal im Monat zahlt man einen Betrag und man kann dann ins Theater gehen, in die Oper, auch ins Kino. Und dadurch bin ich dann, dachte ich mir, ah, da ist Kino mit drin, jetzt gehe ich doch mindestens 2 Mal im Monat oder so, schaue ich mir was an.
Ich habe es ja bezahlt.
Genau.
Das ist aber cool, das wusste ich gar nicht.
Und das ist eben so eine ganz schöne Mischung, weil man eben auch ins Konzert gehen kann oder so. Und dann habe ich auch mal was Neues ausprobiert. Dann so, ach, jetzt höre ich mir doch mal einfach diesen Künstler, von dem ich noch nie gehört habe.
Ja.
Vielleicht mal ein Konzert an oder so. Oder eben auch vielleicht einen Film, wo ich vielleicht nicht unbedingt eine Karte gekauft hätte oder so. Und dann ist man vielleicht dann doch ganz positiv überrascht danach.
Sind es auch die großen Kinos mit drin oder sind es eher die Arthouse-Kinos und die kleinen?
Also jetzt bei dem Abo war jetzt so ein kleines Kino oder diese Hackeschen Höfe-Kino in Berlin dabei und dann aber auch ein Open-Air-Kino war auch noch mit drin.
Schön. Das ist eigentlich eine gute Idee, ne? Dass man da vielleicht dadurch vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr das ausprobiert. Weil es ist eh, warum ich gerade frage, ist ja auch, wir haben über Marketing von Filmen gesprochen und so und Kino und wie auch immer. Und ich habe auch das Gefühl, dass das ja auch die Schwierigkeit gerade fürs Kino ist, ne? Dass man durch das große Angebot, auch im heimischen Bereich, dass man da, wie kriegt man die Leute noch ins Kino? Und wenn sogar wir, die schon irgendwie was mit Filmen sind, da die Schwierigkeit haben, was ja auch jetzt einfach nur so gesagt ist, natürlich, es liegt ja auch an Zeit, ne, muss man einfach sagen. Dann ist es natürlich, glaube ich, da die Schwierigkeit. Man merkt ja auch, also man sagt ja auch, die Kinos werden ja auch teurer, ne, kommt ja auch noch dazu. Und ja, ist ja immer die Frage, wie schaffen wir es da, die Leute wieder mehr ins Kino zu bringen, zum Film zu bringen? Und oder muss es überhaupt passieren? Muss man vielleicht dann doch mehr auf Event-Kino setzen? Ne, das ist ja vielleicht auch so die Frage, mehr wieder so ein was Größeres draus machen, mit so einem, es gibt auch diese Kinos, wo man noch ein Essen danach hat und sowas, also wo man den Film schaut, dann danach noch was isst. Und
ja, oder so eine Events wie, das wurde ja auch sehr oft diskutiert, Barbie, wo halt alle das als Happening sich dann irgendwie pink angezogen haben und da wurden ja die Kinos wirklich überströmt von Leuten und das hat, also das, so ein Phänomen hat das ja irgendwie lange nicht mehr gegeben.
Das richtige Blockbuster-Feeling, ne? So,
ja, genau.
Genau. Ne?
Genau.
Und das,
also schade, dass nur da funktioniert immer.
Ja. Aber es gibt ja auch hier, wie heißt das, Rocky Horror Picture Show?
Ja.
Und dann, also beim Open-Air-Kino wird dann auch Klopapier und Reis geworfen. Also das habe ich tatsächlich erlebt.
Ach so.
Ja, im Open-Air-Kino.
Wie war denn im Open-Air-Kino? Durch die, also mit Auto? Achso, also ich bin bei Autokino gelandet. Okay. Okay. Ja, Open-Air-Kino, ja. Und da wird Klopapier geworfen?
Haube. Ja doch,
also
warum?
Aber davon habe ich auch schon gehört. Das wurde, glaube ich, früher schon, als der noch regulär im Kino lief, auch schon geworfen.
Das ist so ein Ding.
Anscheinend, es ist ein Event.
Ja, aber ich glaube, also vielleicht ist es ja auch sowas, was man vielleicht auch mehr wieder fördern müsste. Ne? Mehr wieder so eine Art
Kollektives.
Mehr Sachen werfen.
Naja, nicht. Ich meine jetzt nicht Klopapier kaufen und werfen, aber
Flaschen.
Naja, auch wieder vielleicht ist Kino nicht so als diesen leisen, dunklen Raum zu sehen, sondern eben mehr als Eventraum zu sehen. Also mehr als dieses, also das hört man ja auch immer wieder, also ich hatte mal mit der Europäischen Filmakademie, die haben so eine junge Filminteressierte, eine Gruppe, die halt, das war bei Vision Kino vor 4 Jahren, und da hatte ich ein Gespräch mit einem jungen Mann, der meinte auch, deren Problem ist, dass zum Beispiel junge Menschen, seine Aussage, nicht so gut wahrgenommen werden in Kinos, weil die das Gefühl haben, wenn die da sind, also alle geben denen das Gefühl, die sind laut, machen immer was anderes, sind am Handy die ganze Zeit etc. pp. Dadurch haben die schon gar keinen Bock, ins Kino zu gehen. Und dieses Lautsein, dieses irgendwie mitfeiern oder sowas, das ist dann so verpönt, in dem so war so ein bisschen die Aussage. Und das ist ja wirklich zum Teil so, dass die Leute sagen, oh, und Ruhe. Psst.
Genau.
Es, ist ja, es gibt Leute, die stört es ja sogar, wenn man Popcorn isst.
Genau. So. Also vielleicht wieder dieses Feiern, ne? Dieses irgendwie Bollywood-Kino. Weiß nicht mal, ob ihr mal im Bollywood-Kino wart, ist ja auch so, dass dann dort, also nicht bei jedem Film wahrscheinlich, aber da, wo ich auch da war, war wirklich so, du hast gemerkt, wie die Leute einfach mitgegangen sind. Und einfach, also es war wie so ein Konzert, ne, am Ende. Die haben trotzdem einen Film geguckt, ne, aber es war einfach eine Feier vor Ort. Und das hat natürlich, also das kriegst du halt zu Hause nicht. Natürlich kann nicht jeder Film das sein. Ich überlege gerade, wie man, wenn das ein Film war, die Historie von Deutschland. Das ist natürlich schwieriger, ne, aber vielleicht auch da zu überlegen, ob man daraus ein Event macht, ne, also drumherum, dass man halt irgendwie dann sich dann nochmal danach austauscht dazu, vielleicht dann gibt es noch irgendwie, also nicht
ein Filmgespräch danach oder genau. So. Ja, das, sowas, genau. Sowas ist natürlich super, ja. Mhm. Aber ich frage mich auch ein bisschen, ist das nur, nehme ich das nur bei mir so wahr, dass ich einfach, weil ich in einer anderen Lebensphase bin und weniger Zeit habe, ich meine, ich weiß ja, bei dir ist es auch so, du hast auch ein Kind, viel Verpflichtungen und man hat wenig Zeit, oder ist es einfach die Epoche oder die Zeit, in der wir leben, wo man einfach weniger Zeit für Dinge hat, weil so. Also ist es davon abhängig, dass es einfach man persönlich gerade in einer Zeit ist, wo einfach andere Dinge Priorität haben, oder geht es allen Menschen so, egal ob die jetzt gerade 30 sind oder 20? Mhm. Das meine ich.
Na, wir haben
auch eine Frage.
Wir haben hier verschiedene Menschen hier. Also wir
stimmt. Wie empfindet ihr das?
Ich glaube irgendwie, dass viel Zeit durch irgendwie Handy gefressen wird.
Mhm. Ja.
Und ich glaube, deutlich mehr als einem lieb ist. Oder also ich habe das Gefühl, würde ich kein Handy benutzen, hätte ich mehr Zeit, generell.
Ja.
Und wahrscheinlich auch für Kino und Kultur. Und,
Und ich glaube auch dadurch, dass man ja zu Hause schon alles schauen kann auf Netflix und weiß nicht was, da denkt man ja, wofür muss ich jetzt noch ins Kino gehen, wenn ich dann zu Hause gemütlich das anschauen kann.
Ja.
Was man dann auch noch nicht tut.
Das ist. Also ich glaube auch, dass ich durch die, also ich als 20-Jähriger würde sagen, dass ich, merke das Problem auch. Und nein, aber ich habe schon das Gefühl, dass es halt, theoretisch müsste man jetzt da jemanden, also deine Eltern oder ne, die Elterngeneration könnte man ja fragen und fragen, hey, wie war es bei euch in meiner Lebenslage, in meiner Zeit hier? War das ähnlich oder war das irgendwie anders? Und ich, man ist ja schon vorher mehr ins Kino gegangen als jetzt, ne? Also das ist ja einfach so.
Generell, wenn man allein schon die Zahlen sieht, stimmt schon, ja. Ne?
Und dementsprechend, ich glaube schon, das Bewusstsein dafür ist schon anders.
Mhm.
Und das liegt zum Teil auch daran, dass wir halt so viel haben und so viel Medien. Und alles will ja über alle Möglichkeiten, alle Wege die Aufmerksamkeit.
Mhm.
Man sagt ja auch, die neue Währung ist ja die Aufmerksamkeit.
Ich glaube auch, dass es daran liegt, dass wir alle so überdrüssig sind von Eindrücken.
Mhm.
Und die prasseln von überall auf uns ein.
Gleichzeitig.
Und das war einfach, es war ja früher eher so, oh, ich will Eindrücke und deswegen gehe ich ins Kino.
Mm.
Und jetzt will ich eher Ruhe, weil ich den ganzen Tag schon Eindrücke habe auf meinem Handy und zwar konstant. Und nicht nur auf dem Handy, ist ja irgendwie überall stärker geworden, dieser Input von überall einfach. Genau.
Ist aber sehr düster, ne?
Ja, irgendwie für eine Weihnachtsfolge. Wollen wir nochmal Jingle Bells spielen?
So einfach so kontextlos, einfach Jingle Bells einspielen. Habt Freude.
Ja, aber ich empfinde das auch, ist es so spannend, weil diese ganzen medialen Möglichkeiten, die man heute hat, die sollen einem ja eigentlich das Leben erleichtern. Und widersprüchlicherweise ist die Arbeit, die besteht mittlerweile darin, sich dem zu widersetzen. Also sozusagen immer mit Bewusstsein an Sachen dran zu gehen und nicht mehr sich einfach nur treiben zu lassen, sondern einfach zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt aktiv, ich will ins Kino gehen, entscheide mich aktiv, ich will heute Abend einen Film gucken, zu Hause, wie auch immer, weil ja auch das ist ja schon schwer geworden. Und das ist so absurd einfach. Und gleichzeitig, wenn man auf das Handy verzichten will, okay, dann muss ich mir einen Wecker kaufen, dann muss ich mir eine Taschenlampe kaufen, dann muss ich mir, also was man alles schon mit dem Handy macht oder keine Ahnung.
Ich glaube, ehrlicherweise, wir haben heute oder heutzutage einfach nicht mehr diese Zeit, Filme zu verdauen, die wir früher hatten, weil wir einfach direkt aus dem Kino rausgehen und wahrscheinlich uns zu Hause dann noch eine halbe Serie reinhauen oder so. Und dann ist dieser ganze Prozess einfach...
So eine halbe Staffel.
Ich habe das Gefühl einfach, dieser Verdauungsprozess ist, der geht vorbei. Also die Zeit dafür ist nicht mehr da und ist alles mehr so ein Konsumgut geworden.
Mhm.
Und früher war es nicht unbedingt ein Konsumgut, So empfinde ich das ein bisschen, zumindest erlebe ich das bei mir selber, weil ich habe auch gemerkt, dass ich dieses Jahr gar nicht so viele Filme gesehen habe, leider, weil ich selber das Gefühl hatte, ich habe nicht die Kapazität, das alles zu verdauen, neben dem Alltagswahnsinn, der sowieso schon irgendwie in dieser Welt passiert. Und also mich hat das so ein bisschen traurig gestimmt, als ich gemerkt habe, ich schaue eigentlich gerade weniger Filme, als ich gucken möchte.
Mm. Ja.
So. Schönes Ende.
Jetzt keine Filmtipps mehr.
Wir sind schon sehr weit fortgeschritten in dem Gespräch. Ja, und ich muss heute wahrscheinlich in so 5 Minuten wir müssen langsam zum Schluss kommen. Und deswegen, Filmtipps können wir noch ganz schnell geben. Und dann würde ich nämlich langsam in die Abmod kommen. Wir schaffen gar nicht so viel über so viele Sachen zu sprechen.
Stimmt,
das
haben wir auch.
Mal gucken. So, Filmtipps. Ich habe ja vorher schon gefragt, glaube ich, kurz. Ne? Ich glaube, 1 oder 2 haben wir sogar noch hingekriegt irgendwie. Du hast aber einen.
Ich habe einen.
Ja, gib. Ja. Bitte.
Einen von den wenigen Filmen, die ich gesehen habe dieses Jahr. Und zwar Heldin. Kennt ihr den?
Ja, also von gehört, ja.
Ich war so wahnsinnig berührt und ich saß in der Uber-Arena, wo man nicht so viel Berührungspunkt, also es ist einfach so eine Riesenhalle, während der Berlinale saß ich da und ich war so berührt von dieser Geschichte, in der man eine Krankenpflegerin bei ihrer Spätschicht begleitet hat und sehr schnell in diesen Stress eingezogen wurde und in diese Atemnot, dieses Gefühl, okay, da ist eine Person, die so viel tragen muss, dabei aber nicht gesehen wird. Und das Ganze fühlt sich sehr systematisch an.
Schön. Also nicht schön, sondern schöner Tipp.
Ja, spannend, weil es auch die Serie krank gab, ne? Die
Tipp wäre, die Serie krank sich anzugucken. Die läuft nächstes Jahr läuft sie dann bei der ZDF, in der Mediathek, aber dieses Jahr ist sie noch bei Apple. Und ist eine deutsche Serie über ein Krankenhaus in Berlin, wo es also auch eigentlich ein ähnliches Thema ist, ne? Also da kommt eine neue Chefärztin und die muss mit der Situation da umgehen und mit diesem täglichen wilden Zirkus im Krankenhaus, in der Intensivstation, ne? Also ist Intensivstation da, wo die
Rettungsstelle, ja.
Danke. Ja. In der Rettungsstelle, ne? Also wo die Leute, die frisch krank geworden oder irgendwas hatten, direkt reinkommen. Mhm. Und das ist eine sehr gut gefilmte Serie, finde ich. Also hat ein extremes Pacing und es ist auch anstrengend, aber es passt auch. Also anstrengend meine ich aber im positiven Sinne, ne? Weil es einfach sehr gedrückt wird und sehr auch sehr wild ist. Ja, und ich kenne ein paar Sanitäter und ein paar Ärzte und die meinen, also zumindest da, bevor ich die Serie geguckt habe, meinten die auch, also ein paar Sachen haben die da angesprochen, die auch ähnlich auch in der Serie abgedeckt werden. Also es ist sehr wild, wo man von denkt, so kann das echt sein? Und es ist natürlich fiktiv, das heißt natürlich alles so runtergebrochen auf diese 6 Folgen oder 8 Folgen, sorry. Aber trotzdem, da ist viel drin, was man halt irgendwas wirklich auch gibt. Und da nochmal so einen Blick drauf zu werfen auf die Menschen, die da arbeiten, und was das auch mit ihrer Psyche macht und dass es zum Teil auch zu wenig psychologische Beratung auch für diese Leute gibt, die medizinisch arbeiten, macht die Serie ganz gut, meiner Meinung nach.
Da habe ich vielleicht jetzt auch noch was, weil von den wenigen Filmen, die ich dieses Jahr im Kino geguckt habe, war eins was mich sehr berührt hat, im Prinzip Familie, ein Dokumentarfilm. Ja. Und das ist ganz schön, weil wir auch dieses Jahr mit Lisa hier gesprochen hatte, die ja Impact Producing macht. Und der Film geht in ein Jugendheim, wo mehrere Kinder, also auch keine so große Gruppe, ich glaube 5 Kinder, betreut werden. Und da ist es auch ein bisschen die Helden für mich, weil das sind die BetreuerInnen sind absolute Helden, die diese Kinder eben durchbringen und ihnen eine Perspektive im Leben geben. Und der Regisseur, der war sehr, sehr nah dran und hat das sehr lange verfolgt und sehr, sehr empfehlenswerter Dokumentarfilm.
Kann ich unterstreichen. Ich glaube, wir waren beide im Kino gesehen.
Wir waren beide im Kino, genau, ja.
Auf jeden Fall. Kommen wir langsam zum Schluss. wir hatten noch so viel vorbereitet, aber wir haben uns jetzt ein bisschen verquatscht. Was ja auch schön ist, es ist, wie gesagt, Glühwein-Dialoge und dementsprechend vollkommen okay. Wir haben noch ein bisschen Glühwein hier. Genau, wir wollten noch so ein bisschen über das Jahr sprechen, über was wir so auch als Indie-Film-Talk erlebt haben. Das müsst ihr dann wahrscheinlich jetzt über unsere Folgen machen, indem ihr halt einfach in die letzten Folgen reinhört. Dann kriegt ihr zum Teil was mit. Oder ihr folgt uns auch bei Instagram und kriegt da auch noch was mit. Genau, wir gehen im nächsten Jahr, gehen wir wirklich auf die 200. Folge. Da haben uns schon einige gefragt, was wir da geplant haben. Und meine Antwort ist immer, bestimmt was, aber wir wissen noch nicht was. und sind so ein bisschen überlegen, was wir machen. Vielleicht machen wir wirklich was live oder sowas, aber genau.
Ich würde sagen, ihr müsst dranbleiben, um es rauszufinden.
Ihr müsst, oh, das ist gut, ja. Ihr müsst dranbleiben, um es rauszufinden. Und genau, jetzt geht es ja, wie gesagt, bei uns in die Winterpause. Das heißt bei uns aber auch nicht, dass wir gar nichts mehr machen. Wir sind immer noch erreichbar und haben auch noch weitere Projekte, die wir auch noch unterstützen und begleiten. Und auch das Thema der Deadliner, den wir jetzt ja im letzten Monat released haben. Also unser Filmfinanzierungskalender-Überblick durch die den Filmfinanzierungsdschungel, so, der läuft natürlich immer noch. Das heißt, wenn ihr Lust habt, da so einen Blick drauf zu werfen, gerne. Werdet Steady-Unterstützer vom Indie-Film-Talk-Podcast.
Schenkt eine Steady-Mitgliedschaft zu Weihnachten.
Ja, das stimmt, genau. Wenn die Folge rauskommt, habt ihr, glaube ich, noch ein oder zwei Tage Zeit vor
das
Weihnachten.
Das kann man online buchen, das dauert nur 2 Minuten und dann habt ihr ein Weihnachtsgeschenk.
Richtig, danke. Genau, und deswegen bedanke ich mich aber auf jeden Fall bei euch allen und auch bei euch allen ZuhörerInnen, aber erstmal bei den Gästen, die hier sitzen und natürlich bei den ZuhörerInnen für das Verfolgen des Podcasts jetzt auch schon jetzt im 8. Jahr und genau, und freue mich immer, wenn ihr uns auch schreibt und auch sagt, hey, wie geht's euch und was arbeitet ihr gerade und danke auch an dich, Maria. Und
danke
auch an Susanne, die heute nicht da ist, aber auch immer fleißig dabei ist. Und ja, ich glaube, mir bleibt gar nicht mehr so viel zu sagen, außer guten Tag, guten Abend oder gute Nacht. Und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Ciao.
Tschüss.